Willkommen zu Recenter News am 23. Mai 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Die sogenannten Affenpocken sind bisher noch kein relevantes Thema. Also die Sache kann innerhalb der nächsten Wochen einfach verschwinden. Wir hören nie mehr davon und die Welt konzentriert sich halt wieder auf jedes andere Thema. Es kann sein, dass eine Art Pandemie bei rausspringt, also dass dann die verschiedensten Experten aus verschiedenen Ländern, ja, auch militärische Experten, dass sie dann rausfinden, da gibt es einige Neuerungen an diesem Erreger und der ist jetzt halt eben ansteckender und gegebenenfalls wird dann halt empfohlen, Massenveranstaltungen zu meiden oder man koppelt das halt eben an eine Impfpflicht oder sowas in der Art oder an eine freiwillige Impfung. Also nur wenn du halt eine Pockenimpfung hast, so wie viele, viele Menschen ja nicht bereits mal eine bekommen haben vor langer Zeit, nur wenn du das hast, darfst du dann halt ins Fußballstadion und so weiter und so weiter. Also das kann halt eben in die Richtung gehen. Und dann kann man sich dann vorstellen, dass dann wieder das übliche Gestreite anfängt. Das heißt, jeder verstrahlte Influencer erzählt dann wieder irgendeinen Käse, den das Publikum hören möchte. Ja, also der Influencer erzählen, sie hätten den Fall nach 5 Minuten gelöst, sie wissen, wer hinter der großen Verschwörung steckt. Die Bevölkerung will einfach nur ins Fußballstadion und ihre Ruhe haben, also glaubt die Bevölkerung dann halt entweder den Influencern, die versprechen, sie können das Problem weglabern, oder halt großer Teil der Bevölkerung wird dann einfach dann blind der Regierung hinterherlaufen und den großen Pharmakonzernen hinterherlaufen. Wohlgemerkt haben wir dann solche Situationen eventuell in verschiedensten Ländern, also in verschiedensten Systemen, in muslimischen Diktaturen, in Russland vielleicht. Ja, also da kann man dann auch nicht wieder einfach so sagen, ja, irgendwelche politisch anderen Systeme machen das irgendwie viel besser oder hätten die Fake-Pandemie durchschaut und lauter so ein Blödsinn. Also es kann in diese Richtung gehen, ja, wenn auch wieder viel gestritten werden. Es kann auch so eine Art Vorbote sein für einen Großangriff, koordinierten Angriff von Unbekannt mit den richtigen Pocken. Ja, also ob jetzt halt harmlosere Pandemie oder richtiger massiver Angriff, der Urheber wird wahrscheinlich nie zu ermitteln sein. Das ist ähnlich wie bei SARS-CoV-2, bei der Corona-Pandemie. Wir wissen immer noch nicht, woher SARS-CoV-2 herkommt. Wir werden es wahrscheinlich nie wissen. Deswegen macht es ja diese biologischen Waffen so attraktiv, weil der Täter einfach, der Täter wird praktisch nie erwischt. So. Ein Großangriff mit Pocken, regulären Pocken, ist eine ziemlich verheerende Angelegenheit. Das hat eben, also der Erreger hat eben die ganzen gewünschten Eigenschaften einer biologischen Waffe. Er ist sehr, sehr stabil. Wird nicht einfach harmlos nach ein paar Monaten. Der Erreger kann kilometerweit durch die Luft schweben, wenn er dann von so einer Art Waffenträgersystem da losgelassen wird. Und dann klebt das Zeug an allen möglichen Oberflächen. Leichen sind lange Zeit hochinfektiös, Müll ist hochinfektiös, also alles, was dann verwendet wurde an Plastikschutzausrüstung, ja, jeder alte Handschuh und sowas, alles ist ansteckend. Ja, dann Räume, in denen sich Infizierte aufgehalten haben. Alles ist toxisch, alles ist gefährlich, alles ist ansteckend, muss den ganzen Raum reinigen mit irgendwelchen Chemikalien und so weiter und so fort. Also eine völlig verheerende Situation. Es gibt bislang keinen großflächigen Einsatz in der jüngeren Geschichte von Pocken, also richtigen Pocken als biologische Waffe. Dementsprechend wissen wir auch nicht genau, wie die Bevölkerungen damit fertig werden, wie viele Schäden resultieren. Wir verlassen uns dabei eigentlich bisher auf Computersimulationen, irgendwelche Tabletop-Übungen auf dem Papier, Schätzungen und so weiter und so fort. Aber es ist ja klar, wenn einfach eine Krankheit wie, also die richtigen Pocken, wenn das sehr behandlungsintensiv ist und die Krankheit relativ lange dauert, dann ist das System einfach in 0, nichts vollkommen überfordert. Es gibt viel zu viele Kranke, viel zu wenig Personal. Das Personal steckt sich an. Und dann bleiben viele Leute einfach unbehandelt und eine sehr hohe Quote davon wird eben dann versterben. Und für den Angreifer ist es so, der kann sich rechtzeitig absichern. Der kann rechtzeitig halt Pockenimpfstoffe bereithalten, auch halt neuartige Pockenimpfstoffe bereithalten, irgendwelche neuen Supermedikamente bereithalten, gegebenenfalls mit Nanotech. Und und man schützt sich halt eben dann vor der Wirkung dieser Pandemie, die man losgelassen hat. Und das ganze Problem kann eben dann innerhalb von Monaten oder vielleicht ein, zwei Jahren dann aus der Welt getilgt werden. Also man löst hier als Angreifer nicht so eine Lawine aus, die einfach nie aufhört, sondern man hat das Ganze dann irgendwann dann doch wieder im Griff, wenn halt eben so und so viele Leute dann das überstanden haben und andere Leute geimpft sind und so weiter und so fort. Also es hat alle gewünschten Eigenschaften einer Biowaffe. Sehr verheerend, aber letztendlich dann doch kontrollierbar. Ja, und aus diesem Grunde ist es halt eben dann absolut bizarr, wenn die Sicherheit hier in Deutschland und so weiter einfach so verheerend schlecht ist. Das heißt, die Bundeswehr wurde ja regelrecht ruiniert. Die Vermutung ist, dass das Teil war der Geheimverhandlungen zwischen den Sowjets Anfang der 80er und den Amerikanern. Ja, das heißt, die Sowjets ziehen sich dann zurück aus Ostdeutschland und Osteuropa. Aber Osteuropa durfte dann eben keine signifikanten Streitkräfte aufbauen, ja, trotz NATO-Osterweiterung. Deutschland durfte wieder vereinigt werden. Deutschland durfte Teil der NATO bleiben, aber die Bundeswehr wurde ruiniert. Und der Zivilschutz wurde ruiniert. Jetzt haben wir also eine ziemlich nutzlose Zivilschutzbehörde in Deutschland, die empfiehlt dann in irgendwelchen Broschüren, die keiner liest, halt 10 Tage Vorbereitung. Dabei kann alles Mögliche passieren, also eine richtig böse richtig böser Pockenausbruch, Angriffe mit Superpocken und so weiter und so fort. Und dementsprechend auch Kombinationskrisen. Also wenn halt dann Cyberattacke, Blackouts eben zusammenfallen mit einer biologischen Attacke. Das heißt, du hast nicht einfach nur Krise A plus Krise B und gegebenenfalls plus Krise C, sondern es ist A mal B mal C. Das multipliziert sich. In manchen Fällen kann es sich auch potenzieren, weil halt einfach dann ein ohnehin überfordertes Gesundheitssystem mit einer Pockenepidemie fertig werden will und dabei funktionieren die Computer nicht und die ganzen Maschinen und so weiter und so fort. Das ist also man ist dann medizinisch fast wieder im Mittelalter angelangt, gerade in der Situation. Also es sind alles so Sachen und trotzdem lässt man die Leute hier seit ewigen Zeiten einfach im Regen stehen. Ja, das heißt, das Sicherheitsniveau ist katastrophal schlecht. Wir haben es letztens ja gehört, wo dieser Meinungsforschungsumfrage von YouGov, irgendwie 16% der Deutschen sind nicht komplett aufgeschmissen in der Krise. Aber diese 16% sind jetzt auch nicht unbedingt alle Superprepper und der Rest ist eigentlich aufgeschmissen. Das ist so die Situation, mit der wir es hier zu tun haben. Und bevor ich jetzt näher eingehe auf das Pockenspektrum, möchte ich noch etwas erwähnen zu Atomwaffen und der Wirkung von Atomwaffen. Gibt es nämlich sehr interessante aktuelle neue Forschung. Es war ja im Kalten Krieg immer so dahergesagt worden, wenn ein Atomkrieg stattfindet, dann eskaliert der total schnell und die ganze Welt ist vernichtet und wir haben einen nuklearen Winter und wir werden alle sterben. Und dann gab es ja halt Forschungen aus den USA, die landeten auch im Zivilschutz, wo man gesagt hat, nee, so ein totaler Atomkrieg ist jetzt nur eines von mehreren Szenarien und man kann eigentlich als Bürger mit überschaubaren Methoden kann man sich ja halt schützen vor den Auswirkungen von Atomwaffen. Ja, also wenn man halt nicht unbedingt genau hier in dieser Explosionszone ist, ja, und man kann sich vor den ersten 24, 48 Stunden Strahlungen halt schützen in irgendeinem Keller oder Tiefgarage oder sowas. Und wenn man dann halt eben noch 2 Wochen lang indoor bleiben kann, mindestens, am besten auch halt mit einem Staubfilter und so. Wenn man genügend Wasser hat, Lebensmittel, Medikamente, man kann indoor bleiben, dann kann man eben auch einen begrenzten Atomkrieg sehr, sehr gut überstehen. Und das Leben geht weiter. Jetzt ist es natürlich dann so, die meisten Leute haben zu wenig Ahnung von diesen ganzen Sachen und wenn sie dann abgeschnitten sind, weil sie keine Funkgeräte besitzen, weil sie halt keine richtigen Informationsquellen haben und so, weil sie halt dann doch raus müssen wegen Trinkwassermangel oder so, Lebensmittelmangel, das ist natürlich dann richtig, richtig blöd. Und es kann sich auch ein Gerücht rumsprechen, oh, die Bombe, die da explodiert ist, irgendwie in Berlin oder über Berlin, das ist ja 200 Kilometer von dir weg, also kannst du schon nach einer Woche oder nach 3 Tagen halt dein Haus verlassen, deine Wohnung verlassen, weil die Detonation halt einfach so weit entfernt ist und den Fallout, der wird ja dann halt einfach verdünnt und den regnet es ja weg, der kommt bei dir gar nicht so richtig an. Und dann verbreiten sich solche Gerüchte und dann werden Leute halt leider unnötig krank, dauerhaft krank. Und das kann sich auch auf die nächste Generation auswirken. Und jetzt ist es dann so, ähnlich wie bei dem bei den biologischen Waffen ist halt einfach bei den Nuklearwaffen auch einiges geheim. Also könntest du natürlich dann sich vorstellen, wie das ist, wenn irgendwelche Staaten sagen, okay, wir haben so und so viele Sprengköpfe, wir haben jetzt unsere Mittelstrecken- und Kurzraketen begrenzt wegen dem Vertrag zwischen den Supermächten und bla 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 bla. Wie viele Sprengköpfe die wirklich haben? Geheim. Ja, ist geheim. Was für neue Nanotech erweiterte Atomwaffen existieren, ist auch geheim. Also ein bisschen was ist durchgesickert, wir hatten es schon mal hier erwähnt in der Sendung. Also es gibt neuartige Atomwaffentechnologie mit Nanotech, die halt einfach dann nicht diese Strahlungswirkung haben oder einfach nicht diesen Fallout haben. Das heißt, die Hemmschwelle ist relativ gering, um diese Dinge einzusetzen. Das heißt, du kriegst eine massive Explosion. Aber es ist halt nicht so kontrovers wegen den Folgewirkungen und so weiter und so weiter und so weiter. Also viele interessante Sachen sind geheim, allerdings ist das meiste von allem, was wirklich wichtig ist und entscheidend ist, ist geheim. Biologische Waffen, alles was interessant ist, ist geheim. Und deswegen ist es so wichtig, halt Licht ins Dunkel zu bringen, die großen Geheimnisse zu lüften, wie die Supermächte auch zueinander stehen, und das ist unsere Aufgabe hier von Recent. Also wir sind jetzt nicht einfach nur so dazu da, um irgendein Publikum, irgendeine Nische abzukassieren, denen irgendwas zu erzählen, irgendwelche Trends zu bedienen. Also und bei den Atomwaffen, da ist es halt eben dann auch im Prinzip ja geheim, wie stark sich halt der Fallout auswirkt auf die Bevölkerung. Ja. Elementare Dinge sind schon bekannt, also man weiß, das hat ja das Oak Ridge National Laboratory in den USA erklärt, wir haben es in einer letzten Sendung nochmal kurz zusammengefasst, also man kann sich halt gewissermaßen schützen mit überschaubaren Mitteln vor dem Fallout, vor Atomwaffen. Aber was ist eigentlich mit den Leuten, die sich halt nicht schützen können? Weil sie keine Ahnung haben von Schutzräumen, weil sie keine Ahnung haben von Prepping, weil sie eben nicht vorbereitet sind. Wie gefährlich ist das für die Leute? Ja, und wenn die dann halt irgendwie 150, 200, 300 Kilometer oder 400 Kilometer entfernt leben von dem Einschlag einer Atomwaffe, was ist, wenn die Bürger sich dann eben nicht schützen, weil sie denken, sie brauchen das gar nicht? Also was ist, wenn zum Beispiel halt Atomwaffen einschlagen auf dem Gebiet der neueren NATO-Mitglieder. Also wir reden jetzt hier von Polen, gegebenenfalls Finnland, Schweden und so. Was ist, wenn das ein Stück von uns weg ist? Wie gefährlich ist das für unsere Bevölkerung? Also vieles davon, von diesen Fragen, viele Antworten sind geheim, aber man kann sich hier den Antworten annähern. Also das heißt jetzt in Deutschland und generell im ganzen NATO-Territorium redet man jetzt halt mehr über Schutzräume. Also man will jetzt halt hier Räume reaktivieren in Deutschland, alles Mögliche nutzen, auch Tiefgaragen und so. Ist halt die Frage, ob da genug Essen und Wasser drin ist und Kommunikationsmittel. Ja, wie lange die Leute da wirklich drin bleiben können, wann sie dann doch rausgehen aus schierer Verzweiflung und dann leider krank werden. In Russland gibt es Bunker und Schutzräume im Metrosystem en masse und einige Bürger können auch kurzfristig in ländliche Gebiete evakuiert werden. Und die Unfälle in den Atomkraftwerken in Tschernobyl und Fukushima sind kein allzu guter Vergleich mit Atomwaffen, weil unkontrolliert abbrennende Kernbrennstäbe einen länger anhaltenden Fallout bedingen und teils andere Isotope darin enthalten sind. Also wir können da nicht so viel draus lernen jetzt, ja. Bei dem Atomwaffeneinsatz in Hiroshima und Nagasaki gab es hauptsächlich Studien über die unmittelbare Strahlenwirkung, aber es fehlt an breiteren Untersuchungen, inwiefern sich der Fallout noch Generationen später bemerkbar gemacht haben könnte. Denkbar, dass die Japaner da mehr wissen, als sie offen zugeben. Vielleicht haben sie das heimlich genau studiert, wie sich das von Generation zu Generation dann weiterentwickelt hat mit den Schäden. Gegebenenfalls wurden diese Informationen auch von den Amerikanern hier genutzt, ja, durchgereicht an die Amerikaner und die halten es geheim. Es war ja ein Riesenexperiment eigentlich, also nicht nur der offensive Einsatz von Atomwaffen mit dem Argument, dass man halt damit den Krieg schneller beenden kann und nicht mit konventionellen Methoden weitermachen muss, bis dann Millionen und Millionen unnötige Todesfälle resultieren, sondern man konnte eben dann auch auswerten, was hat das für eine Auswirkung auf die Bevölkerung, auch die, die halt ein bisschen weiter weg wohnt. Und jetzt haben wir dann neue Erkenntnisse, die stammen aus Kasachstan, nahe des Testgeländes Semipalatinsk, etwa 150 Kilometer westlich von Semai. Zwischen 1949 und 1963 führten die Sowjets auf 18.500 Quadratkilometern, der sogenannte Polygon, mehr als 110 oberirdische Atomtests durch. Die kasachischen Gesundheitsbehörden schätzen, dass dabei bis zu 1,5 Millionen Menschen radioaktivem Niederschlag ausgesetzt waren. Kasachische Forscher haben dann Daten über diejenigen gesammelt, die die Detonationen erlebt haben, sowie über ihre Kinder und Kindeskinder. Die Auswirkungen sind nicht immer offensichtlich oder leicht nachzuvollziehen, aber die Forscher beginnen jetzt einige Auswirkungen zu sehen. 30 Jahre, nachdem auf dem Polygon die letzten Tests stattfanden. Studien zeigen ein erhöhtes Krebsrisiko und eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass die Auswirkungen der Strahlung auf die kardiovaskuläre Gesundheit von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden könnten. Also es gab einen großen Artikel im bekannten Magazin Nature. Man muss damit rechnen, dass es der Sowjetführung nicht einfach nur egal war, dass viele Menschen zu nahe an dem Testgelände lebten oder dass die Reichweite und Wirkung des Fallouts unterschätzt wurde. Vielmehr bestand der erhebliche Anreiz dafür, Kasachen dem Fallout gezielt auszusetzen, um die Wirkung zu studieren. Die allermeisten Daten dazu blieben geheim und keine andere Atommacht auf der Welt verfügt über ein ähnliches Wissen. Die USA hatten immerhin die Daten von rund 400.000 verstrahlten sogenannten Atomic Soldiers oder Atomic Veterans. Diese Männer beobachteten nukleare Explosionen, viele nur ein oder zwei Meilen vom Ground Zero entfernt. Von 1946 bis 1992 führte die US-Regierung mehr als 1000 Atomtests durch, bei denen unzureichend informierte Truppen großen Mengen ionisierender Strahlung ausgesetzt wurden. Zum Schutz bekamen sie nur halt Jacken, Helme und Gasmasken. Ihnen wurde gesagt, sie sollten ihr Gesicht mit den Armen bedecken. Nach den Tests wurden die vielfach traumatisierten Soldaten zur Verschwiegenheit verpflichtet. Darüber zu reden galt als Verrat, der mit einer Geldstrafe von $10.000 und 10 oder mehr Jahren Gefängnis bestraft wurde. Ah, das ist dann die nette, moderne Demokratie. Das ist der Geist der Aufklärung, der da durchweht. Im August 1956 führte ein oberirdischer Test im kasachischen Polygon dazu, dass mehr als 600 Einwohner der Industriestadt Ust-Kamenogorsk, etwa 400 Kilometer östlich des Testgeländes, mit Strahlenkrankheit ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Es gibt keine öffentlich bekannten Aufzeichnungen darüber, wie viele Menschen in der Stadt infolgedessen starben. Strahlung ist auch für sich schnell teilende Zellen problematisch, wie sie sich beispielsweise in der Entwicklung von Föten befinden. Frauen in der Nähe des Polygons, die Strahlung ausgesetzt waren, brachten mit größerer Wahrscheinlichkeit Kinder mit Chromosomenerkrankungen zur Welt, darunter das Down-Syndrom und angeborene Behinderungen. Aber für andere zeigen sich die Auswirkungen möglicherweise jahrelang oder jahrzehntelang nicht. Die Verbindung zu radioaktiver Strahlung wird auch nur dann erkannt, wenn man gezielt danach sucht. Denn für diverse Herzkrankheiten oder Schilddrüsenprobleme werden normalerweise andere Ursachen angenommen. 1991, nach Kasachstans Unabhängigkeit von der Sowjetunion, schickten Beamte aus Moskau ein Sonderkomitee nach Semei, um Daten nach Moskau mitzunehmen und manche zu zerstören. Selbst die heutigen Forscher wissen nicht, was diese Aufzeichnungen enthielten. Obwohl nur ein Bruchteil der Daten überlebt hat, lassen sich mehr als 350.000 Personen über drei Generationen hinweg auflisten. Seit 1962 wurden etwa 10.000 Menschen kontinuierlich beobachtet. Genetiker konnten diese Aufzeichnungen verwenden, um die Auswirkungen der Strahlung auf folgende Generationen zu untersuchen. Yuri Dubrova von der Universität of Leicester, UK, berichtete, dass die Mutationsrate in den Keimbahnen derjenigen, die direkt exponiert waren, fast doppelt so hoch war wie bei den Kontrollgruppen. Die Auswirkungen setzten sich in nachfolgenden Generationen fort, die den Explosionen nicht direkt ausgesetzt waren. Ihre Kinder hatten eine um 50% höhere Keimbahnmutationsrate als die Kontrollgruppe. Dubrova glaubt, dass, wenn Forscher das Mutationsmuster in den Nachkommen bestrahlter Eltern feststellen können, es eine Möglichkeit geben könnte, die langfristigen generationenübergreifenden Gesundheitsrisiken vorherzusagen. Man fand zum Beispiel 19 Jahre alte Personen, die sich plötzlich anhaltend schwach fühlten. Der Vater war dann schon verstorben mit 41 Jahren an einem Schlaganfall und die Mutter mit 70 an Herzproblemen. Die ältere Schwester hat Bluthochdruck und die jüngere Schwester hat Herzinsuffizienz. Forscher, die Polygon-Population untersuchen, kennen jedoch noch nicht das volle Ausmaß des Schadens, den langfristige und niedrig dosierte Strahlung der menschlichen Gesundheit zufügen kann. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger kann es werden, die Auswirkungen der Strahlung von denen anderer Umweltfaktoren abzugrenzen. Also bei Interesse suchen Sie nach diesen, also auf nature.com. Ich glaube, es war die Nuclear Sins, also die atomaren Sünden der Sowjetunion. Also, was heißt das jetzt für uns heute? Es kann zu einem begrenzten Atomkrieg kommen. Ja, das heißt, wenig Sprengköpfe, die eingesetzt werden. Also beispielsweise von den Russen, ja, um halt hier sich dann durchzusetzen in der Ukraine, um die Kapitulation zu erzwingen. Gegebenenfalls werden dann auch weitere Eroberungen gemacht. Ja, das heißt, gewisse Gebiete werden überrollt. Und die betreffenden Gebiete, die Völker ergeben sich dann, weil sie halt einfach dann diese nicht weiter beschossen werden wollen mit Atomwaffen. Die NATO würde sich dann wahrscheinlich auf die Position zurückziehen, nur bestimmte Kernmitglieder nuklear zu verteidigen. Also Frankreich, Westdeutschland, Großbritannien, ja. Die würde man nuklear verteidigen, aber jetzt nicht Polen, nicht die Ukraine, nicht Schweden, nicht Finnland. Die da im Norden, wie wir schon erklärt haben, die sind vorbereitet auf einen Atomkrieg, also alle möglichen Bunkeranlagen, alle möglichen Vorsorgen, die getroffen wurden. Das heißt, die kommen da gegebenenfalls halt, gegebenenfalls kommen da einige Leute unbeschadet da aus einem Atomkrieg hervor. Für die Deutschen kann das anders aussehen. Für manche in Amerika oder gegebenenfalls, wo halt Atomwaffen dann einschlagen, kann das sich anders auswirken. Also wenn jemand nicht vorbereitet ist, ja, überhaupt kein Prepper ist, selbst wenn du dann weit entfernt bist von dem Einschlag einer Atomwaffe, ja, selbst wenn du eine gewisse Distanz dazu hast, das kann sich verheerend für dich auswirken und dann für deine späteren Kinder auswirken, falls du überhaupt welche hast, kann sich verheerend auswirken, wenn du halt nicht dann dich in einen Schutzraum zurückziehen kannst und dort bleiben kannst für mindestens 2 Wochen. Das heißt, wir haben es ja gesehen, gerade eben in diesem Bericht hier, also da waren Leute 150 Kilometer entfernt von diesen Atomtests, wurden krank. Gab Leute, die waren noch weiter entfernt und wurden krank. Also 400 Kilometer Entfernung wurden Leute krank. Ja, und wenn wir jetzt dieses Szenario durchdenken, also in der näheren Zukunft, also Atomwaffe schlägt irgendwo ein, die Leute hier in Deutschland sind unvorbereitet, die gehen nicht in den Schutzraum, denken, sie sind sicher, weil sie weit genug weg sind, werden dann unmerklich krank und kriegen dann halt 10, 20 Jahre später dann massive Probleme halt dann mit Krebs und Herz-Kreislauf-Störungen, Herzinsuffizienz. Die Kinder werden dann auch halt, ja, schneller krank, häufiger krank, schlimmer krank. Und es wird dann unmöglich sein oder unglaublich schwierig sein, diese Krankheitseffekte dann zurückzuverfolgen auf diese halt vorhergehenden damaligen Einschläge von Atomwaffen. Da wird es dann heißen, ja, die Leute haben ungesund gelebt, Alkohol getrunken, geraucht, Fleisch gegessen und so und sind Auto gefahren und Abgase und so. Ja, und das sind jetzt die Gründe dafür und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit geht das halt auf die Atomwirkung zurück. Und wenn halt eben dann, ja, mal begrenzt hier und da, ab alle paar Jahre vielleicht mal begrenzte Angriffe stattfinden mit Atomwaffen, dann werden sich sowieso einige jüngere Leute dazu entscheiden, keine Kinder zu haben. Und diejenigen, die Kinder haben, deren Kinder leben dann auch nicht so lang und sie als Eltern leben dann auch nicht unbedingt so lang. Ja, und so verringern sich wieder die Bevölkerungen, also so verkleinern sich die Bevölkerungen, die Demografien kollabieren, aber nicht zu schnell auf einmal und nicht zu nachvollziehbar auf einmal. Das heißt, man hat jetzt nicht den einen sofort sichtbaren Grund, der einem ins Auge springt, sondern man schiebt es halt auf die Menschen. Ja, die haben halt zu wenig Kinder, vor allem hier in Deutschland. Die haben keinen Bock darauf, auf die Verantwortung, den Stress, die unbezahlte Mehrarbeit. Und die Leute sind einfach ungesund. Ja? Also es ist nicht immer gleich der Weltuntergang, es ist nicht unbedingt gleich der Großangriff der Illuminati, wie sich manche das immer vorstellen, so der Tag X, wo dann irgendwie alles hier zum Kollaps gebracht wird und die große Konfrontation und bla, das System kollabiert, bla bla bla. Nee, das kann einfach so sein, dass halt an verschiedensten Stellen an gewissen Schrauben gedreht werden und es sieht dann halt so aus, als seien die Leute selber schuld. Und wie wir es ja in Deutschland sehen, weil es einfach zu wenig Kinder gibt, gibt es halt einfach mehr zu erben für diejenigen, die halt, also für die Kinder, die es halt gerade noch so gibt, ja. Und das merkst du halt eben dann auch nicht gleich unbedingt anhand einer grassierenden Verarmung. Also das einerseits, klar, die Indikatoren sind schon da, ja. Das heißt, das Niveau sinkt, Inflation steigt, Preise steigen. Du zahlst halt für ein Haus inzwischen ein Vermögen, also für jede Yitong-Hütte sind schon 400, 500, 600.000 Euro fällig. Aber eine einzelne Person hier, ja, die erbt dann halt vielleicht zweimal oder dreimal. Ja, das heißt, bist dann vielleicht in deinen 30ern und du erbst so das erste Haus und dann in deinen 40ern erbst du das zweite Haus und dann 50ern erbst du irgendwie das dritte Haus und so. Und man kann das halt einfach dann, also in der Gesellschaft sind die Leute dann, das Leben geht dann einfach weiter für die Leute und die merken gar nicht, dass da halt eine unsichtbare Hand an verschiedenen Faktoren gedreht hat. Ja, und wenn halt der ein oder andere dann doch drauf kommt, ja, aber der Atomwaffeneinsatz gegen Polen oder gegen die Ukraine und so, das könnte ja damit zu tun haben, dass viele keine Kinder haben wollten oder einfach zu schnell krank wurden. Ja, dann kann man das wieder politisch verlabern und halt eben dann die Leute in Streit verwickeln und sagen, ja, aber die Konservativen waren zu sanft gegenüber den Russen oder die Sozialdemokraten bei uns waren halt zu sanft gegenüber den Russen und die sind schuld und jene ist schuld und so. Und dann brüllen die anderen wieder, nein, nein, die NATO ist schuld, weil die NATO hat ja die Russen eingekreist und. Ich meine, die Russen haben ja schon ihre Bevölkerung dramatisch reduziert. Demografie in Russland ist eine Katastrophe, ein riesiges Land, unglaublich viel Platz. Unglaublich viele Ressourcen. Eigentlich müsste Russland im Reichtum schwimmen. Ja, man hätte ja einfach dieses Fake-System der Amerikaner kopieren können. Und dann hätte die Oberschicht halt auch viel mehr, also ganz viel Geld und dann hättest du halt noch so eine Mittelschicht und so und man hätte die Leute da so hinhalten können, ja, und bis in alle Ewigkeiten. Aber nö, Demografie in Russland ist eine Katastrophe. Und wie gesagt, der atomare Faktor ist etwas, mit dem man rechnen muss. Und wir können den Leuten wirklich nur empfehlen, auch anhand hier neuester Studien, neuester Forschungen, hier im Magazin Nature, ja, Daten und Ergebnisse aus Kasachstan, können wir den Leuten nur raten, achten Sie auf Zivilschutz, achten Sie auf Prepping und gegebenenfalls bleiben Sie dann 2 Wochen in Ihrem Schutzraum. Ja. Und sind sie auf alle möglichen Fälle vorbereitet, dann kommen sie da ganz gut durch und es zerhaut ihnen nicht irgendwie dann ihre Gesundheit oder die Gesundheit ihrer Kinder und so weiter. Okay, also, kann eine Multikrise werden in den nächsten Jahren, 10, 20 Jahren, das heißt, hier und da ein Atomwaffeneinsatz, ein begrenzter, hier und da eine neue Pandemie. Ja, nicht gleich unbedingt die Mega-Pandemie, aber halt vielleicht dann schon mal ein Angriff mit richtigen Pocken. Oder ein Angriff mit Superpocken. Und bevor hier alles dann zugrunde geht und irgendwie die Hälfte der Leute alle verrecken, vielleicht gibt's dann halt dann plötzlich rechtzeitig nach Drehbuch dann halt die neue Nanotech-Impfung und die neuen Nanoroboter, die dann gerade eben erst serienreif gemacht wurden, ja, angeblich. In Wirklichkeit hat das Militär sowas wahrscheinlich seit Jahren schon. Und damit kann dann das Allerschlimmste verhindert werden und es sterben vielleicht bloß 5% der Bevölkerung weg oder 10% oder sowas. Ja, also nicht unbedingt gerade das Verhältnis von der sogenannten Black Plague hier ums Jahr 1400 rum. Und ich kann Ihnen empfehlen, holen Sie sich meine Bücherei über die Supermächte. Also die Geschichte der biologischen Kriegsführung ist wahrscheinlich viel krasser, als es die meisten ahnen. Ja. Es war auch vor hunderten Jahren möglich, theoretisch halt Erreger zu finden in Afrika, also sowas wie Ebola, hämorrhagische Fieber und so, und diese Krankheiten dann nach Europa zu bringen und manche haben davon profitiert, manche Systeme, manche Regime, manche haben davon Nachteile herausgetragen, bei manchen überwiegen die Vorteile, also gerade auch die Ausbreitung, die dramatische Ausbreitung des islamischen Kalifats hat mit einer großen Krankheit zu tun, also das gab ja eigentlich Eigentlich war das Imperium ja auf die arabische Halbinsel beschränkt. Und links und rechts davon war dann das Oströmische Reich und das persische Sassanidenreich. Und an denen kam man eigentlich gar nicht vorbei. Man hatte auch eine gewisse gemeinsame Überschneidungen und gemeinsame Wurzeln so ein bisschen. Aber dann kam halt eben dann diese große Seuche damals. Und das schwächte halt eben dann Ostrom und die Perser. Und dementsprechend konnten die Muslime sich dann halt stark ausbreiten nach Ost und West. Und so hatte man dann eben dann irgendwann dieses extrem expandierende islamische Kalifat. Also kann eine Multikrise sein, hier und da Atomwaffeneinsatz, hier und da eine Pandemie, Blackouts und so weiter und so fort. Ja, nicht so viel auf einmal. Und im Großen und Ganzen bleibt dann dabei das Kartell oder das mögliche Kartell der Supermächte bestehen. Alle anderen konkurrierenden Staaten werden halt konstant schwach gehalten, immer weiter geschwächt, nicht so viel auf einmal. Und irgendwann hätte man eine Situation, wo dann einfach ja dieses Kartell der Supermächte, dieses mögliche, dass die halt dann offiziell so eine Art Weltregierung ausrufen. Und ja, und das existiert dann so, dieses Regime mit einer stark reduzierten Weltbevölkerung. Durchaus möglich, ist leider so, wie Imperien denken. Also da geht es sehr psychopathisch zu, sehr narzisstisch zu. Das hat jetzt so mit moralischen Vorstellungen nichts mehr zu tun. Und es ist ein gängiger Irrtum, dass biologische Waffen prinzipiell sehr tödlich sind und wie in Hollywood-Filmen zu halt diesen apokalyptischen Ausbrüchen führen. Also genauso werden ja harmlosere Erreger beschafft und modifiziert, die einen Gegner verlangsamen und beschäftigt halten. Lässt sich die künstliche Herkunft auch noch verschleiern, ist das ein gewaltiger Bonus. Bei Pockenerregern ergibt sich ein sehr breites Spektrum von gentechnisch veränderten Superpocken bis hinunter zu den momentan auftretenden Affenpocken, die eigentlich nichts mit Affen zu tun haben. Wie bei jedem Ausbruch ermitteln als Sicherheitsbehörden ergebnisoffen in alle Richtungen. Also eine Terrorgruppe könnte dahinter stecken oder letztendlich sogar ein staatlicher Akteur, kann ein Laborunfall sein und. Es könnte bald auch eine neue Variante auftreten oder ein ganz anderer, weiterer Erreger. Angesichts der leichten Beschaffbarkeit der regulären Pocken, die bereits sehr gefährlich sind, mutet es seltsam an, dass seit Jahrzehnten nicht mehr dagegen geimpft wird und die Bevölkerung dementsprechend stark gefährdet ist. Pocken betreffen Menschen jeden Alters, weisen jedoch die höchste Sterblichkeitsrate bei jungen und älteren Menschen auf. Die Sterblichkeitsrate natürlich auftretender Fälle bei unbehandelten Personen liegt zwischen 20% und 50%. Auch wenn man diese Quote durch medizinische Maßnahmen stark nach unten drücken kann, so sind die Gesundheitssysteme nicht darauf ausgelegt, Hunderttausende oder Millionen Fälle gleichzeitig zu behandeln. Jeder einzelne Fall steigert die Problematik, immer mehr Materialien werden verbraucht, der ganze Müll ist hochansteckend, jede Leiche ist hochansteckend, jeder verwendete Raum ist kontaminiert und je dichter das Gedränge, umso eher steckt sich das medizinische Personal an, trotz Schutzvorkehrungen. Ja, und dann in der 5 Minuten Kaffee- und Zigarettenpause hast du mal schnell irgendwie die halbe Belegschaft, die sich ansteckt. Tod resultiert normalerweise aus Viremie, Toxämie, intravasaler Gerinnung, Hypotonie oder kardiovaskulärem Kollaps. Pocken werden schon lange als Waffen eingesetzt. Bereits im 14. Jahrhundert katapultierten tatarische Streitkräfte die Leichen von Pockenopfern in belagerte Städte, um eingeschlossene Verteidiger zu schwächen. Pocken wurden auch während der Franzosen- und Indianerkriege vom Kommandanten von Fort Pitt als biologische Waffe eingesetzt, also wo halt die USA sind. Soldaten verteilten Decken, die von Pockenpatienten benutzt worden waren, um Ausbrüche unter amerikanischen Indianern auszulösen. Es kam zu einer Epidemie, die mehr als 50% der infizierten Stämme tötete. Also und die militärische Forschung zu dem Thema, was jetzt die Geschichte anbetrifft, ist sicherlich besser und ausführlicher als die zivile Forschung. Das heißt, man streitet sich halt an irgendwelchen Briefen rum. Ja, wie ernst hatten die das gemeint mit den verseuchten Decken? Und dann dieser Typ von Amherst, der dann darüber geschrieben hat, also eines wenigen Schriftstücke dieser Art, meistens sieht man sowas ja eher geheim, also wird dann gestritten, ja, aber die Akten hier und die Akten da, aber man muss halt einfach geschichtlich sowieso viel rekonstruieren und da muss man halt mit einem geheimdienstlichen Denken ran, mit einem militärischen Denken ran. In den späten 1930er Jahren versuchte die Sowjetunion erstmals, das Pockenvirus zu kultivieren, indem es auf der Also man hat das mit Hühnerembryos dann gezüchtet. Sowjetunion verwendete über 3 Jahrzehnte fast ausschließlich die Hühnerembryotechnik. Ende der 1980er Jahre waren die meisten Probleme bei der Produktion gelöst und es wurde eine neue reaktorbasierte biologische Pockenwaffe in flüssiger Form entwickelt. Und man kann sich dann vorstellen, also selbst wenn die Nazis damals hier erfolgreicher gewesen wären gegen die Sowjets, also wenn da nicht Spione alle Geheimnisse verraten hätten, wenn nicht so viele amerikanische Hilfslieferungen durchgekommen wären an die Sowjets und so, wenn die Nazis sich da hätten länger halten können, dann wäre wohl oder übel irgendwann dann, also hätte es Angriffe gegeben gegen das Dritte Reich mit biologischen Waffen. Die Briten und die Amerikaner hatten diese Operation Vegetarian bereit mit unglaublich vielen Milzbrandkeksen, die man abgeworfen hätte. Und wie wir eben gesehen haben, die Sowjets hatten dann auch schon richtige Stockpiles für Pocken. Also gibt es halt eben dann neuartige Methoden, das halt größer herzustellen, einzulagern. Es gab auch Feldversuche, auch sicherlich einige geheime Feldversuche, Menschenexperimente und so. Neuartige Trägersysteme machen es möglich, mit Raketen ganze Städte einzunebeln mit der Krankheit. Da biologische Pockenwaffen bisher niemals in großem Umfang eingesetzt wurden, sind auch keine Daten über die tatsächliche Gefahr und die zu erwartenden Verluste verfügbar. Man muss sich bislang auf Schätzungen verlassen. Pocken sind als Biowaffe beliebt, weil der Erreger bestimmte Eigenschaften aufweist und sich nicht zwangsläufig global zu einem unkontrollierten, dauerhaften Problem entwickeln muss, das auf den ursprünglichen Angreifer zurückfällt. Mit entsprechenden Vorbereitungen, etwa durch Impfkampagnen, kann sich der Angreifer vor bereits schützen. Und stellen wir uns mal vor, wenn jetzt halt dann die Amerikaner sich eingedeckt haben, wieder mit Pockenimpfstoff nach 9-11 und den Milzbrandangriffen, dann kann diese Bevorratung mit Pockenimpfstoff gewertet werden als Vorbereitung auf einen Angriff. Also da könnten dann die Russen-Propaganda sagen, oh, die Amerikaner wollen angreifen und sichern sich halt selber ab mit einer Pockenkampagne, Impfstoffkampagne. Oder umgekehrt, wenn die Russen jetzt plötzlich anfangen, die Bevölkerung durchzuimpfen gegen Pockenerreger, könnte das ein Anzeichen sein für einen Angriff durch die Russen. Und egal wer angreift, es wird immer hinterher dann widersprüchliche Stories geben, wer hat zuerst angegriffen, wer steckt dahinter und so. Also die infektiöse Dosis der Pocken ist sehr gering, also geringe Mengen Erreger können jemanden krank machen. Stabilität des Erregers ist einem Aerosol gegeben, wodurch er viele Kilometer schweben oder irgendwo kleben kann, ohne seine Ansteckungsfähigkeit zu verlieren, also man nebelt eine Stadt ein. Die Länge der Inkubationszeit ist relativ kurz und moderne, künstlich erzeugte Varianten des Erregers könnten dies noch weiter verkürzen. Wenn die ersten Menschen Symptome zeigen, ist der massive Schaden bereits nicht mehr verhinderbar. Eine Erkrankung ist schwerwiegend, langwierig und die Behandlung ist sehr kompliziert. All diese Eigenschaften veranlassten sowjetische Experten zu der Annahme, dass es keine mit Pocken vergleichbare biologische Waffe gab. Ja, also nichts war attraktiver. Klar gibt es irgendwelche Superviren, die man basteln kann oder sowas. Die wären dann noch tödlicher, aber dann hast du wieder eben dieses Problem, dass halt eben dann dieser Erreger sich dann unkontrolliert weiterentwickelt, wird vielleicht hartnäckiger, gefährlicher und die Verteidigungsmaßnahmen des Angreifers taugen dann vielleicht nicht mehr. Das heißt, man hat vielleicht den Angriff gestartet, aber man kriegt das Problem hinterher nicht mehr so gewünscht in den Griff. Ja, und deswegen Pocken kriegst du in den Griff. Ja. Die große Anzahl von Patienten bei einem Angriff würde es unmöglich machen, sie alle erfolgreich zu behandeln. Vorhandenes medizinisches und unterstützendes Potenzial, Medikamente und medizinische Ausrüstung würden nicht ausreichen. Sekundäre Tröpfcheninfektionen würden sich auch überall ergeben durch Husten oder Niesen. Der Erreger kann überall drankleben. Jede Leiche, jedes bisschen Müll, also verbrauchte Schutzausrüstung wäre hoch ansteckend. Wenn der Pockenstamm da auch noch genetisch verändert wird, um seine Virulenz zu erhöhen, könnten die möglichen Folgen noch dramatischer sein. Leider haben wissenschaftliche Fortschritte in den letzten 2 Jahrzehnten die Entwicklung genetisch veränderter Stämme von Orthopox-Viren ermöglicht. Eine Verkürzung der Inkubationszeit der Krankheit kann erreicht werden durch die Verbesserung der Anheftung des Virus an eine Wirtszelle, Beschleunigung der Virusvermehrung in den Wirtszellen und so weiter und so weiter. Es bräuchte also weniger Infektionsdosis, um sich anzustecken. Die Tödlichkeit wäre auch höher und so weiter. Man kann auch verschiedene Erreger miteinander kombinieren. 1993 veröffentlicht eine Gruppe russischer Autoren einen Artikel über die Schaffung eines rekombinanten Vaccinia-Virus und einer eingefügten DNA-Kopie der RNA des Virus der venezolanischen Pferdeenzephalomyelitis. Dann gab es Versuche, um ein rekombinantes Vaccinia-Virus mit einer eingefügten DNA-Kopie des Erbguts des Ebola, oder man hat Ebola-Gene eingefügt und so weiter, oder man hat auch eine japanische Enzephalitis da noch mit reingebastelt. Also das, man kombiniert zwei unterschiedliche Erreger miteinander, was sehr, sehr schwer zu machen ist, weil normalerweise ist die Wahrscheinlichkeit dann sehr hoch, dass das Endresultat, das Endprodukt, dass das halt einfach zu schwach wird oder die eine Wirkung geht verloren, man hat dann nur noch die Wirkung von dem anderen, also was bringt dir dann die Kombination? Wenn es allerdings klappt, ja, dass man zwei Sachen miteinander kombiniert, dann wird es natürlich dann richtig, richtig übel. Also beispielsweise werden Leute dann eingeliefert mit den üblichen Pockensymptomen und die werden dann eben dann behandelt, aber dann bricht nach so und so vielen Tagen eben die zweite Krankheit durch. Beziehungsweise es könnte sich dann um eine Zweitkrankheit handeln, die dann vielleicht sogar schlimmer wird durch die Behandlung der ursprünglichen Krankheit. Also so fies denken Militärs. Das heißt, zivile Opfer werden dann halt behandelt, ja, wegen Pockenerkrankungen, aber diese Behandlung wirkt sich dann halt eben dann fatal aus, wenn dann die zweite Krankheit durchbricht. Und selbstverständlich gab es auch schon Cocktail-Angriffsszenarien. Das heißt im Endeffekt, man greift einfach gleichzeitig an mit zwei, drei Erregern, man muss die jetzt nicht großartig vorher kombinieren, zu einem einzigen Erreger, sondern man nutzt die drei zusammen und kann dann natürlich dann verheerende Wirkungen auslösen. Ab einem gewissen Punkt ist Verteidigung wohl nur noch mit Nanotech möglich. Also irgendwelche Nanotech-Impfstoffe, Nanorobotern etc. etc. Da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Finden Sie auf recenttab.com, recenttab.media, unserem YouTube-Kanal. Allerdings ist das ja nicht nur für defensive Zwecke, sondern auch Angriffsvektoren. Angriffswaffen, das hat alles inzwischen auch den Nanotech-Bereich hier erreicht. Und man kann sich vorstellen, dass einfach dann immer mehr und mehr Kontrolle in immer weniger Händen liegt. Also die Superforscher, die geheimen Regierungseinrichtungen und bei irgendwelchen Megakonzernen. Und man ist als Bürger mehr und mehr hier in Abhängigkeit und man steht dann auch vor einer Auswahl aus fraglichen oder sehr schlechten Optionen. Also sich einfach nur verweigern und zu sagen, ja, ich versuch's mit der Krankheit und so, das ist auch nicht unbedingt die Lösung. Aber einfach nur blind natürlich dann gegenüber den Behörden zu sein, das ist auch nicht unbedingt smart. Und und jetzt sehen wir natürlich, wie zu erwarten, Schrottmedien verheißen bereits die große Verschwörung, um Affenpocken aufgeklärt zu haben. Also bisher ist der Ausbruch von Affenpocken noch kein großes Desaster. Unterschiedliche hochspezialisierte Fachleute aus verschiedenen Ländern prüfen, ob es sich um eine neuartige Variante handelt, die relevant sein könnte. Alle wichtigen Fragen sind unbeantwortet. Nicht garantiert, ob wir jemals die Antworten kriegen. Selbst der Ursprung von SARS-CoV-2 ist nach 2,5 Jahren immer noch ein Geheimnis und intern überschneiden sich die zivile Wissenschaft und die militärische Abwehr biologischer Gefahren, weshalb alles Interessante der Geheimhaltung unterliegt. Also ich empfehle auch unser Video Frag das Militär, nicht Fauci, ja, weil sich viele eingeschossen hatten auf Anthony Fauci und diverse Politiker halt eben und Medienleute halt dann die ganze Zeit Fauci attackieren und löchern ihn mit Fragen. Erzähl uns dies, erzähl uns jenes. Und Fauci kann manches gar nicht beantworten, weil er einfach nicht hoch genug rangiert, ja, im Bereich des militärisch-industriellen Komplexes, wissenschaftlichen Komplexes, beziehungsweise vieles darf er gar nicht sagen, weil einfach intern überschneidet sich Militär und Zivil sowieso. Der ganze Biodefense-Bereich ist ziemlich haarig und eigentlich müssen die Influencer und Politiker und so weiter oben nachfragen, aber da landest du halt bei Sicherheitsleuten und die geben dir keine Antworten, beziehungsweise du triffst da halt eben auch auf Republicans und jetzt nicht auf nur Democrats und so, wenn halt immer der Eindruck erweckt wird, dass da stecke die linke Weltverschwörung dahinter, die Windmühlen von Zion und so. Das heißt, Leute, die sich da ins Rampenlicht stellen und die großen Aufklärer spielen, die wollen und offenbar nicht unbedingt wirklich aufklären, was los ist. Beziehungsweise sie können noch gar nichts aufklären, sondern sie wollen bloß Wind generieren und empfehlen dann den Leuten, ja, wählt halt Republican. Und dann gehen die Probleme weg. Aber so einfach ist das halt nicht. Es ist ein Zwei-Parteien-Kartell. Und die schlimmsten Stusser des Internets, die bis heute kein einziges richtiges Sachbuch wohl gelesen haben über die Materie, behaupten natürlich jetzt bereits in der Anfangsphase der Affenpockenausbreitung den Fall schon gelöst zu haben. Also gerade diejenigen, die halt dann jetzt so ein bisschen ihr Hauptthema verloren haben, weil die Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt ist. Mit dem Ukraine-Krieg meinen die Influencer, können sie keinen Blumentopf großartig gewinnen. Also hoffen sie jetzt fast schon auf eine Affenpocken-Pandemie. Beziehungsweise sie hoffen auf eine Fake-Pandemie oder etwas, was sie als Fake-Pandemie bezeichnen können. Ja, und dann gäbe es wieder Aufmerksamkeit, die Leute würden ihnen zuhören und das Geld fließt, die Spenden und so. Also jede Standardübung, jedes Planspiel, jede Defensiventwicklung in Bezug auf Pocken aus den letzten Jahrzehnten wird jetzt hergenommen als Beweis dafür oder starkes Indiz, dass die Windmühlen von Zion und deren Handlanger wie Bill Gates hinter dem Ausbruch stecken. Anscheinend haben sich die Stusser noch nicht festgelegt, ob sie wieder eine Fake-Pandemie behaupten sollen oder eine Biowaffe. Die Täter von biologischen Angriffen zu ermitteln oder auch nur sich den Tätern anzunähern, erfordert höchste Präzision und Professionalität. Aber die Internet-Influencer, die bereits bei der Corona-Pandemie komplett versagten und nichts erreichten, außer Streit zu erzeugen und ältere, dicke Republicans vom Impfen abzuhalten, basteln sich nach einer halben Stunde Netzrecherche jede noch so dämliche Argumentationskette zusammen. Weil Affenpocken das Wort Affe beinhalten, hätten sie was mit Affen-DNA zu tun und die Corona-Impfung würde ja sowieso irgendwie Affen-DNA ins menschliche Erbgut einbauen. Und somit lösen die Corona-Impfungen von Pfizer und Johnson & Johnson Affenpocken aus. Erstens hat diese Pockenvariante praktisch keinen nennenswerten Bezug zu Affen. Zweitens bauen die Corona-Impfstoffe keine Affen-DNA in den Menschen ein. Und drittens könnten die Pharmakonzerne für wenige Millionen Dollar die gesamte Riege alternativer Medien innerhalb kürzester Zeit totklagen. Also es gilt bereits als höchst verdächtiger Zufall, dass Übungen zu Pocken abgehalten wurden, Impfstoffe vorgehalten wurden und neue Entwicklungen existieren. Also man sieht, dass halt einige Influencer erstens zu dumm sind, um sich die Schuhe korrekt zuzubinden und zweitens nichts Relevantes an Literatur gelesen haben. Also das ist wirklich absolute Flaute, aber sie meinen halt, weil sie wieder was aus Amerika gelesen haben oder irgendwo, sie haben sofort alles verstanden und sie sind die Experten und niemand darf ihnen da widersprechen. Fühlen sich da bombensicher, genauso wie irgendein Islamist sich da bombensicher ist in seiner Sache oder ein Klimafanatiker sich seiner Sache bombensicher ist. Ja, jeder ist sich immer bombensicher. Seit Jahrhunderten werden Pocken als Waffe eingesetzt, weil sie die idealen Eigenschaften aufweisen. Aus diesem Grund konzentrierte sich die biologische Gefahrenabwehr ebenso stark auf Pocken. So wenig man den Behörden und Megakonzernen vertraut, so stehen die Influencer mal wieder mit leeren Händen da. Sie wissen eigentlich nichts. Und das hysterische Geschwalle über Corona-Impfstoffe und Masken verkürzte nicht die Pandemie, sondern verlängerte sie. Das Geschwalle brachte die Menschen nicht näher zusammen, sondern löste überall Streit aus, der Freundschaften und Familienbeziehungen kaputt machte. Das Geschwalle brachte den Konservativen und Aktivisten keinen Erfolg an den Wahlurnen, sondern kostete Trump 2020 das Weiße Haus. Die AfD ist ein Loser-Sammelbecken und die Basis ist inzwischen mehr oder minder krepiert. Das Geschwalle rettete kein Leben, sondern rund 1 Million Menschen starben allein in den USA elendig, oftmals sogar unnötig, weil die älteren, übergewichtigen Menschen sich nicht impfen ließen. Das waren häufig auch Republican-Wähler. Egal was passiert, man kann sich darauf verlassen, dass die Influencer jede Krise sofort den non-existenten Windmühlen von Zion anlassen und dringend nahelegen, als Lösung Republicans zu wählen, auf Putin zu hoffen, auf den Entertainer Joe Rogan oder auf Elon Musk, der sein Kind nach einem CIA-Geheimprojekt benannt hat. Krisen, vor allem biologische, sind hyperkomplex und hyperschwierig aufzuklären. Aber das Publikum will ein ganz einfaches Narrativ hören und bezahlt die Influencer dafür, diese Art von Bestätigung zu liefern. Die prominenten Clowns, die ohne solide Beweislage eine große Wahlmanipulation 2020 in den USA behaupteten, werden aktuell auf Milliarden Dollars verklagt von den Herstellern von Wahlcomputern. Was die Influencer bei Corona und nun bei den Affenpocken getan haben, ist, den Strick zu drehen, mit dem sie mühelos von Pharmafirmen und Bill Gates aufgeknüpft werden können. Selbst wenn sich die Konzerne und Behörden nicht entscheiden, zu klagen oder anderweitig vorzugehen, können sie dabei zuschauen. zuschauen, wie sich ein irres Sammelbecken mit Schaum vor dem Mund im Kreis dreht, sich die üblen neuen Erreger einfängt, wegstirbt, Republican wählt und dabei noch glaubt, revolutionär zu sein. Also das ist leider der aktuelle Stand der unabhängigen Medien oder des unabhängigen Medien, alternativen Medien. Also wir wissen ja, was von den Massenmedien zu halten ist. Das heißt, die halten sich total nah an die Regierungen und lassen häufig die interessantesten Sachen weg. Das heißt, die geben die immer nur so ein paar Puzzlestückchen und so. Und alles, was sich dann so alternative Medien schimpft, ist dann in aller Regel kompletter Dreck. Also es gibt da nicht eine richtige gute Webseite da draußen, die nicht einen guten Influencer da draußen und so. Gute Buchautoren, ja. Wirklich gute Experten über verschiedenste Themen, ja, das schon. Also da gibt es so viele gute Sachen, die Sachbücher, die wir auch immer empfohlen haben jetzt die letzten Jahre. Leute, die praktisch die größte Sammlung haben an ehemals geheimen Regierungsdokumenten aus den USA. Also die konnten da Dinge quer verbinden und völlig neue Sachen rausfinden, die eigentlich noch der Geheimhaltung unterliegen. Oder man konnte Dinge sammeln, die dann wieder einkassiert wurden. Und da haben Leute teilweise 10 Jahre an einem Buch gearbeitet oder an einer Studie gearbeitet. Teilweise 20 Jahre an einem Buch gearbeitet. Wie über Operation Chaos von der CIA. Also klar gibt es gute Experten da draußen, aber die haben halt wirklich nicht die Reichweite und diese Sichtbarkeit wie jetzt diese typischen politisierten Influencer. Also seit Jahrzehnten stehen Angriffe mit Pocken ganz oben auf der Liste mit Bedrohungen für westliche Staaten. Deswegen kann man jetzt keine Rückschlüsse auf eine Verschwörung ziehen, nur weil solche Szenarien vielfach geprobt wurden und weil entsprechende Impfungen und andere relevante Projekte jederzeit existieren und zum Einsatz gebracht werden können. Also nur Lügner, Amateure und so, politisch motivierte, hintertriebene Personen würden solche grundlegenden Dinge als Beleg oder als schlagende Indizien anführen, dass eine linke Weltverschwörung hinter dem Affenpockenausbruch steckt. Also gibt nun mehrere Möglichkeiten. Man muss natürlich einfach ergebnisoffen ermitteln. Das heißt, es kann sein, dass Affenpocken in freier Wildbahn durch die Fleischmärkte mutiert sind. Haben sie mal geklärt mit diesen ganzen Fleischmärkten. Das ist noch schlimmer als in China, wo dann halt grundlegende Hygienemaßnahmen einfach missachtet werden und da wird alles Mögliche halt eben dann hier verarbeitet und gejagt und verkauft und so. Also das kann dahinter stecken. Ein Laborunfall kann natürlich dahinter stecken, wird ja überall rumexperimentiert an neuen Funktionsgewinn-Sachen, neuartige Varianten von Pocken und teilweise werden solche gefährlichen Forschungen auch in Labors der Sicherheitsstufe 3 und sogar 2 gemacht. Also Smallpox müsste ich jetzt nachschauen, ich glaube Smallpox, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man dafür schon Level 4 braucht. Also Level 4 Labors sind halt selten und unglaublich teuer und selbst da gibt es Probleme, weil die Drucktür funktioniert nicht, die Dekontaminierungsschleuse geht mal irgendwie eine Woche lang nicht richtig und man pfuscht sich halt dann irgendwie ein bisschen durch und die Crews sind nicht unbedingt so gut trainiert. Ja. Und das Geld, was halt dann für Level 4 Labors verbraten wird, das fehlt dann bei den Labors Level 2 und 3, da wird halt eben dann gespart. Kann ein Terroranschlag dahinter stecken? Also unzählige nichtstaatliche Akteure haben Zugriff auf Erreger wie Pocken und können mit überschaubarem Aufwand auch dran rumbasteln und halt diese Sachen dann einsetzen. Übungen von westlichen Behörden ergaben, dass mit niedrigen 7-stelligen Geldsummen und frei verkäuflicher Ausrüstung ernstzunehmende Mengen an Kampfstoffen produziert werden können. Die ein oder andere Sekte auch in Amerika haben das ja schon mal gemacht. Die haben dann halt ein kleines, aber feines Biowaffenlabor aufgemacht und wollten dann die ganze Stadt übernehmen, wo sie waren und die Leute dann krank machen dort und Gegner aus dem Weg räumen. Es kann ein Angriff sein mit einer richtigen Biowaffe, also staatliche Akteure haben ja ein ganzes Arsenal, auch Dinge, die jetzt nicht so krass tödlich sind, Dinge, die halt aussehen, als seien sie natürlichen Ursprungs und so weiter. Es kann ein Angriff unter falscher Flagge sein. Also, dass eine Regierung, also eine eigene Regierung oder eine angeblich freundlich gesinnte Regierung aus strategischen Motiven einen Ausbruch verursacht. Also möglichst wenig Mitwisser gäbe es dann, unglaublich schwer rauszufinden, wer da dahinter steckt. Ja. Also, Also als die Sowjetunion endete, wurden Produktions- und Lagerstätten für Biowaffen an diversen Standorten, wie etwa in Kasachstan, geschlossen und die wichtige Technik wie auch Teile der Kampfmittel an andere Orte verlegt. Amerikanische Inspekteure besuchten dann die geräumigen Standorte, weil sie den Auftrag hatten, also die dann geschlossen werden sollten oder verändert werden sollten. Amerikaner besuchten halt diese Standorte und hatten den Auftrag, dort beim Aufbau ziviler Einrichtungen zu helfen. Das sowjetische Biowaffenprogramm war rund 10-mal größer als zuvor geschätzt. Es gab auch interessante Überläufer, also Ken Alibek und Pasechnik. Es gab auch Entwicklungen neuartiger Pockenerreger, gegen die bisherigen Impfstoffe weniger wirksam gewesen wären. Mit herkömmlichen Methoden konnte es Jahre dauern, bis ein neuer Impfstoff entwickelt wird. Nach den Milzbrandbriefen in den USA, nach 9-11, wurden Milliarden an Dollars in Biodefense gepumpt und fast alles neues Geld landete nicht bei militärischen Einrichtungen wie US MRID, sondern bei scheinbar zivilen Behörden wie dem NIH. Forgy wurde seinerseits zitiert mit den Worten, dass man nun innerhalb von Monaten schaffe, was früher Jahre gedauert hatte. Seit wann man wirklich über mRNA-Impfstoffe verfügte, einsatzbereit, das ist wahrscheinlich auch ein Geheimnis. Martha hat mitten in der Corona-Pandemie behauptet, Heureka, jetzt haben wir es kapiert und so. Und wir können jetzt schnell Impfstoffe machen und auch anpassen an Mutationen und so. Tja, also und dann gab es diesen Vorfall im Sauerland 1970. Kommunistischer Student schleppte einen Smallpox-Erreger ein, also Pockenerreger ein nach Deutschland, der 40 Meter weit fliegen konnte. Also es war die Schockschlagzeile im Winter 1970. Nach Haschisch-Trip in den fernen Osten an Pocken erkrankt. Ein Typ aus Meschede und 30 Kontaktpersonen streng isoliert. Also ein kommunistischer 20-jähriger Elektromonteur machte mit seiner Studentenkommune eine Sommerreise in den Nahen Osten. Also halt einen kleinen Bus und so. Jugoslawien, Griechenland, Türkei bis nach Pakistan. In Istanbul lässt er sich gegen Pocken und Cholera impfen, aber in seinem Impfausweis fehlten jegliche Informationen über den Impfstoffhersteller, die Impfcharge sowie die Unterschrift des Impfarztes und das Dienstsiegel. War die Impfung nur ein Fake? Hat er sich irgendwo gegen Bezahlung den Stempel geholt und so, um keine Probleme bei der Weiterreise nach Pakistan zu bekommen oder sowas in der Art. In Pakistan litt er dann an einer infektiösen Hepatitis, verließ das Krankenhaus in Karachi gegen ärztlichen Rat. Seine Kommunistengenossen haben sich dann schon alle Winde zerstreut. Er lebte zeitweise auf der Straße, da gab es auch immer Pockenausbrüche. Und mit Hilfe der deutschen Botschaft gelangte er halbtot nach Hause, landete mit Verdacht auf Typhus in der Isolierstation des St. Walburga Krankenhauses in Meschede. Als dann die Pocken unmissverständlich ausbrachen, verlegte man ihn in eine spezielle Pocken-Isolationsstelle, aber man musste dann alle möglichen Jugendherbergen, Tagungsstätten und so umfunktionieren zu weiteren Quarantänestationen. Und das ganze Gebäude wurde dann verseucht, also der Virus oder der Erreger flog über Strecken von 25 bis 40 Metern durch den Luftzug, durchs ganze Gebäude. Also 17 weitere Personen wurden angesteckt über die Luft. Also eine aerogene Übertragung des Virus. Dieser Übertragungsweg konnte knapp 3 Monate später mittels eines Raucherzeugers und der damit sichtbar gemachten Luftmassenbewegung durch eine Untersuchungskommission, der auch Experten der WHO angehörten, verifiziert werden. Die Bestatter waren nicht einmal bereit, einen Leichenwagen zu verleihen. Der Sarg war mit UV-Strahlung bombardiert worden. Die Leiche war gebettet in Sägespänen, die ebenfalls desinfiziert und mit Formalin getränkt waren. Eingeschlagen in der Sonderhülle und der Sarg selbst war nach außen nochmal desinfiziert worden. Und weil eben ein kommunistischer Student die Seuche eingeschleppt hatte, gab es in der Folge eine regelrechte Hasskampagne gegen alle langhaarigen jungen Erwachsenen, die zum Typ Gammler gezählt wurden, haschrauchende Kommunisten und so. Also, ziemlich heikle Nummer. Also Profis, wenn die dann angreifen mit Pocken, die können das schon so irgendwie aussehen lassen, als sei halt Patient Zero oder die ersten Patienten, als seien das Migranten oder irgend sowas in der Art, woraufhin natürlich dann auch eine politische Kampagne losbricht und wer ist schuld und wer hat die da reingelassen ohne gründliche Prüfung etc. etc. Also das dient natürlich dann in erster Linie der Verschleierung des wahren Urhebers. Und wir haben da nochmal ein paar Hintergrundsachen gepostet auf recenter.com. Wie unter anderem auch hier ein Beitrag. So war die Impfpflicht in der Sowjetunion. Und die Amerikaner halfen da auch mit Technologie. Man half den Sowjets mit allem drum und dran. Technologie und Ausrüstung und Know-how, was man halt eben dann auch offensiv benutzen kann in der Forschung. Also selbst Lenin hatte gemeint, all unsere Entschlossenheit, Erfahrung aus dem Bürgerkrieg müssen wir auf die Bekämpfung von Epidemien anwenden. Also das ist wahrlich bei den Kommunisten hier ganz weit oben, hier auf der Prioritätenliste. Sowjetunion war erfolgreich damit, Seuchen zu bekämpfen. Also es gab ja prominente sowjetische Virologen, arbeitet mit amerikanischen Kollegen zusammen. Das war die Spitze der Impfstoffentdeckung und so. Inzwischen sind die Russen halt sehr impfmüde geworden. Und in Zaren gab es halt ziemlich üble Pockenepidemien Ende der 1760er Jahre. Nachdem die dem Großherzog Paul nahestehende Gräfin Sheremeteva an den Pocken gestorben war, suchte Katharina die Große, also Haus Schleswig-Holstein-Gottorf, nach einer medizinischen Lösung. Die Lösung fand Dr. Thomas Dimmesdale, ein Fellow der britischen Wissenschaftsvereinigung Royal Society, die unter Kontrolle stand von Adligen, die mit Katharina verbunden waren. Dimmesdale bekam den russischen Adelstitel eines Barons. Dann hat man mit Bauernkindern rumexperimentiert, Leibeigenen. Und schließlich impfte man Katharina die Große erfolgreich gegen Pocken. Der Sohn Paul von ihr wurde auch geimpft. Dr. Dimmesdale blieb danach 4 Monate in St. Petersburg und impfte in dieser Zeit rund 150 Adlige, also die mächtigsten Leute der Welt. Dann wurden Impfkliniken aufgezogen in Russland und so. Und so weiter und so weiter und so weiter. Die Sowjets, Kommunisten übernahmen diese Vorgehensweise. Also man hat dann Impfungen vorgeschrieben, man hat dann auch Booster-Shots gegeben und so. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es in der Sowjetunion zu einem Wiederaufleben der Pocken. Also zwischen 1910 und 1914 gab es ca. 200.000 Todesfälle, die auf die Pocken zurückgeführt werden können. Und es liegt nahe, einen Ausbruch von ähnlichem Ausmaß in der Gesellschaft nach der Revolution und nach dem Ersten Weltkrieg zu schätzen. Also viele Aufzeichnungen aus der Sowjet-Ära sind geheim. Also man wollte halt irgendwie nicht, dass das als kapitalistische Propaganda missbraucht wird von irgendwelchen anderen Ländern und so. Ja, und dann gab es dann halt immer mehr und mehr Forschung. Das Gamaleya-Institut hier und die Ost-West-Zusammenarbeit wurde halt immer krasser und immer krasser. Ja, also man durfte dann teilweise, also westliche Koryphäen durften dann im Ostblock, hier bei den Russen, hier an Menschen rumexperimentieren und man hatte halt eben wie so auf einem Bazar halt rumgeschachert, ja, ich biete das, ich suche jenes. Gab es diesen bekannten Jonas Salk, meint, er hätte einen wirksamen, sicheren Polio-Impfstoff entwickelt, aber es gab halt eben dann doch kranke Kinder nach den Impfungen und letztendlich suchte man einen neuen Impfstoff. Albert Sabin wurde dann hier der Mann, der eben hier einen neuen Impfstoff halt eben parat hatte, einen trivalenten oralen Polio-Impfstoff. Es brauchte viel mehr Tests an Menschen, die UdSSR hingegen brauchte Zugang zu einem neuen Impfstoff. Also hatte man einen Deal. Also dieser Sabin durfte dann darüber gehen und halt an Menschen rumexperimentieren und so. Nach einiger Überlegung, also irgendwann gab dann die WHO den Bitten nach, einen externen Wissenschaftler zu entsenden, um die Ergebnisse der Sowjetunion zu authentifizieren. Wählten so eine Wissenschaftlerin von Yale. Gaben sehr positiven Bericht. Ohne die massiven Hilfen für den Ostblock hätte es da drüben jetzt nicht so große Entwicklungen gegeben im Bereich biologische Waffen, Kampfstoffe, also sowohl Russland als auch die Chinesen. Alles Mögliche wurde verkauft und wir sahen immer wieder solche Deals. Das haben wir auch während der Corona-Pandemie genauer aufgearbeitet. Gab es beispielsweise hier von den Chinesen mal das Angebot, dass Amerikaner hier massenhafte Blutproben und halt DNA-Proben bekommen von chinesischen Bürgern. Also gerade diejenigen, die seit hunderten Jahren da in den gleichen Orten leben. Das heißt, diese Dörfer und so, die Bauern, wo sich kaum jemals jemand großartig wegbewegt hat oder es ist kaum jemand wirklich zugezogen. Und man konnte da, die Amerikaner konnten dadurch halt eben dann das chinesische Genom studieren, was relevant sein kann für halt ethnisch spezifische Biowaffen. Das heißt, es gäbe den Amerikanern halt eben einen gravierenden Vorteil. Aber anscheinend klauen die Chinesen amerikanische Daten aus verschiedenen Quellen und die Amerikaner tun da irgendwie nichts richtig dagegen. Also ist es halt ein Level Playing Field. Ja, beide Seiten können rumforschen, wie man die andere Seite halt besser umbringt. Und man bedankte sich halt eben dann für diese Daten aus China, indem man amerikanische Ausrüstung halt verkaufte an die Chinesen. Also da ging es halt um Produkte von der Firma Thermo Fisher. Unglaublich viel Material ist ja notwendig, damit man halt Massen an Menschen untersuchen kann. Also die Proben nehmen kann, die DNA-Proben auswerten kann und so. Also die Chinesen wollten ihre eigene Bevölkerung auch besser verstehen, wie deren Immunsysteme funktionieren, was die Besonderheiten sind und so. Und man kann alles immer begründen mit defensiven Überlegungen. Also je mehr die da zusammenarbeiten, umso mehr arbeitet ja irgendwie jeder mit offenen Karten und so. Und das würde ja alles sicherer machen. Ob diese Strategie überhaupt jemals aufgegangen ist, ist fraglich. Wir haben jetzt halt hochgerüstete Chinesen, hochgerüstete Russen mit halt dem neuesten Zeug an Kampfstoffen und diese Supermächte können halt bestimmte Technologien auch durchreichen an andere Staaten, also zum Beispiel Nordkorea. Und Nordkorea, wie ich vermute, ist unter Kontrolle der Russen seit Stalins Zeit, mal den damaligen nordkoreanischen Diktator rausgesucht, also Beria empfahl den dann persönlich an Stalin, war die passabelste Marionette. Und es kann eben sein, dass man sich hier diesen Joker da geschaffen hat mit dem modernen nordkoreanischen Regime. Also man kann von da aus über nordkoreanische Strukturen könnte man einen Biowaffenangriff fahren mit Pocken. Ja, das heißt, die Russen würden dahinter stecken, aber das ist so nicht sichtbar, sondern alle würden dann denken, die Nordkoreaner stünden dahinter. Ja. Also genauso können die Chinesen sowas machen. Man nimmt irgendeinen Unterhändler, irgendeinen so eine Zwischenstelle und fährt damit einen Angriff und dann können halt die chinesische Regierung oder die russische Regierung sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir haben das nicht in Auftrag gegeben, keiner kann irgendwas anderweitiges beweisen und so. Also interessantesten Sachen bleiben mal wieder, wie üblich, geheim. Wir haben jetzt gesehen, den Ex-MI6-Chef aus Britannien, der meint, Putin werde noch vor dem Jahr 2023 beseitigt. Also in ein Sanatorium verfrachtet, wegen halt diesen Krankheiten, Krebs wird er vermutet, Parkinson, ja, kann genauso gut eine Vergiftung sein. Kann gut sein, dass Putin vorher schon, vor dem Ukraine-Krieg schon schwer krank war und es abzusehen war, dass der es nicht mehr lange macht. Kann sein, dass halt eine ganz andere KGB-Kommandostruktur existiert in Russland und viele auf der Welt denken bloß, dass Putin ein Alleinherrscher ist und dass Putin die Entscheidung zum Krieg treffen konnte. Ja, also ist es vielleicht ein passables, vorher eingeplantes Bauernopfer gewesen? Also man lässt den Eindruck entstehen, Putin habe allein den Krieg zu verantworten hier, oder im Wesentlichen den Krieg zu verantworten in der Ukraine. Man führt dann den Krieg, schaut mal, wie es läuft und gegebenenfalls ja, beseitigt man Putin oder schiebt den ab in ein Sanatorium. Und dann können die Russen, das russische Regime kann einen Neuanfang behaupten und sagen, ja, wir haben jetzt hier große Umwälzungen hinter uns und wenn die Welt möchte, dass halt einfach das alles nicht eskaliert, dann müsste man wieder mit Russland handeln etc. etc. Also es ist nicht wahrscheinlich, dass hier der ehemalige MI6-Chef aus Britannien, dieser Sir Richard Dearlove, nicht wahrscheinlich, dass der sich jetzt auf konkrete Geheimdienstinformationen beruft. Die darf er ja gar nicht erzählen. Er meint halt, er glaubt das, er spekuliert das und er wirkt halt wie so ein typischer Teamplayer. Also er erzählt halt jetzt im Moment dem Publikum genau das, was das Publikum hören soll. Ja, das heißt, wenn Putin dann verschwindet in ein Sanatorium oder in ein Grab, dann sei das halt einfach der typisch russische Way of Life in diesem Regime da drüben. Weil es ja schon häufig passiert wäre und Dyrlov hat einen Abschluss in Geschichte von der Hohen Uni. Das sei ja schon häufig passiert, dass halt die Anführer Russlands krank werden und ersetzt werden oder halt weggeputscht werden und so. Und wenn dann Putin weg ist, dann sei das ja, dann reiht sich das ja ein in ein geschichtliches Muster. Und man solle doch zufrieden sein, so schwingt das hier mit, man solle dann zufrieden sein, dass es halt dann einen unblutigen Wandel gibt in Russland. Anstelle eines chaotischen Wandels in Russland, der vielleicht unvorhersehbare Konsequenzen hat. Also, dass vielleicht dann irgendwelche verschiedenen Gruppen um die Macht kämpfen und Atomwaffen einsetzen oder was auch immer. Also, man möchte schon mal das vorab framen, dass die Leute, die Bürger halt eben dann zufrieden sind, wenn Putin weg ist und dass niemand zu kritische Fragen stellt, dass niemand wirklich zu tief untersucht, was da wirklich gelaufen ist. Also in den 1930er, 1940er Jahren gab es ja auch zwischen Nazi-Generälen und Großbritannien geheime Verhandlungen, in denen die Ermordung Hitlers oder alternativ ein Abschieben Hitlers auf den Obersalzberg aus Gesundheitsgründen diskutiert wurde. Den Briten sollte das Versprechen abgerungen werden, nicht Deutschland anzugreifen, falls dort nach dem Ende Hitlers ein Bürgerkrieg entsteht. Hitlers Gesundheitszustand galt bereits in den 1930er Jahren als angeschlagen und es sind viele Aussagen von ihm überliefert, in denen er von einem baldigen Ableben ausging und Vorbereitungen für seine Nachfolge treffen wollte. Nach dem Überfall auf Polen, nach der Beschaffung von Stahl- und Ölquellen und schließlich nach dem Niederwerfen Frankreichs hoffte er auf die Passivität der Briten und der Amerikaner, sodass irgendwelche Nachfolger über Jahrzehnte hinweg seine Erfolge festigen. Ähnlich wie Putin fürchtete er Vergiftungen und zeigte Anzeichen, die denen der Parkinson-Krankheit ähneln. Nervenschäden und Krebserkrankungen, wie sie bei Putin vermutet werden, lassen sich auch künstlich auslösen. Also, im Prinzip argumentiert der britische Geheimdienstler, dass das Sanatorium-Szenario viel angenehmer sei als ein Putsch-Szenario da in Russland. Und wenn man jetzt genügend das halt eben dann wiederholt, dann stellen die Leute vielleicht nicht kritische Fragen. Also und Richard Dearlove war in den 2000ern MI6-Chef und muss demzufolge den Influx russischen Geldes in die City of London und verbundene Steueroasen überwacht haben. Ja, und es ist interessant zu sehen, dass halt für die Transformation Russlands nach dem Ende der Sowjetunion, dass halt dann im Zuge dieser Transformation halt eben ein Haufen Geld bewegt wurde, weg von Russland, hin in die City of London und halt in diverse ähnliche Finanzschauplätze unter britischer oder adliger Kontrolle. Und so ähnlich sahen wir das damals bei der, ja, scheinbar kommunistischen Revolution in Russland. Das heißt, damals wurde das Empire umgebaut mit kommunistischer Fassade. Und für diesen Umbau, da wurde vorher das Vermögen der russischen Zaren, wurde das Vermögen halt in die City of London gebracht und versickerte dann in verschiedenen geheimen Kanälen. Und der britische Thron war dieselbe Familie wie der russische Thron. Ist das nicht interessant? Dearlove bezeichnete Nikolai Patruschew, Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, als wahrscheinlichen Stellvertreter, falls Putin in ein Sanatorium gebracht werden sollte. Patruschew wurde auch 1975 schon vom KGB rekrutiert. Tja, und natürlich, wenn man jetzt Druck ausüben würde auf Mr. Sir Richard Dearlove, sagen würde, hey, ihr musst doch gewusst haben, wo die Reise hingeht und die Russen haben so viel Geld gemacht dann auch mit der City of London und haben das russische Geld halt eben geschützt, dass es nicht in die Hände der russischen Bevölkerung fällt. Wie kann man das verantworten und so? Wenn man jetzt Druck machen würde, würde Dearlove wahrscheinlich sagen, okay, es gab halt Geheimverhandlungen zwischen den Amerikanern und den Russen auf höchster Ebene, schon Anfang der 80er Jahre und man hat sich halt dann geeinigt. Ja, man will halt dieses atomare Wettrüsten beenden, die Russen zogen sich zurück aus Osteuropa, aber halt unter Bedingungen. Das heißt, Osteuropa durfte halt dann keine nennenswerten Streitkräfte aufbauen. Deutschland wurde wiedervereinigt, blieb in der NATO, aber Deutschlands Bundeswehr wurde ruiniert. Die Pipelines wurden realisiert. Und anscheinend war das eben, ja, also das war halt eben dann auch Teil der Verhandlungsmasse, dass halt die Russen das Geld an die City of London bringen dürfen. Ohne richtige Rechenschaftspflicht, also das wäre jetzt so nicht möglich gewesen an dem Finanzstandort New York. Ja, die New Yorker hätten da genauere Rechenschaftsberichte verlangt und das gegebenenfalls abgelehnt. In London hieß es halt, legt uns irgendeinen Bericht vor, wir prüfen den eh nicht wirklich nach. Also es gibt immer eine Ausrede und das macht eben dieses System so, das System so leistungsfähig, das da geschaffen wurde. Also jetzt nicht nur das System von den Angloamerikanern, sondern generell auch dieses Gleichgewicht der Supermächte. Also man hätte auch dann intern argumentieren können, dass die Russen halt einfach, dass die Russen nach 1991 eigentlich diese Entwicklung kopieren, die man in Europa und anderswo gesehen hatte, in den 1800er Jahren, an den 1900er Jahren. Also das heißt, der Übergang von einer Art Leibeigenschaftssystem, ja, Übergang in die Phase der Fake-Aufklärung. Also du hast immer noch schon eine Oberschicht, die miteinander verbunden ist und so, aber halt mehr Freiheit für den gewöhnlichen Bürger, etc., etc. Also, ja, Russen würden halt jetzt, also die Russen wären jetzt in so einer Phase mit diesen ganzen Milliardären und so, die Kinder von denen sind schon verbunden und so mit anderen wichtigen Nachkommen. Also das sei wie der Adel in Europa, ja, hätte man intern argumentieren können. Und aus dem Adelssystem kam dann irgendwann so die Aufklärungsphase, also könnte man ja hoffen, dass es in Russland ähnlich laufen würde. Das wäre auch so eine innere Rechtfertigung gewesen für diesen Kurs. Und was ich nochmal betonen möchte, ist Folgendes. Ja? Also das heißt, eines der schlimmsten Dinge ist, wenn die gewöhnlichen Bürger ein hohes Maß an Loyalität untereinander haben. Also wenn wirklich gesunde Bindungen da geformt werden. Bindungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen halt weiter entfernten Familienangehörigen, Bindungen zwischen Nachbarn, Bindungen zwischen Kollegen, gesunde Bindungen einfach unter Freunden und so. Ja. Also das wäre für jede kriminelle Oberschicht ein Riesenproblem. Die Oberschichten haben das irgendwann richtig zu einer Wissenschaft gemacht. Also wie halt eben man lange, lange herrschen kann. Also wir haben es ja gesehen, Welfen, Wettiner, Reginare, die erfolgreichsten Familienclans aller Zeiten, die gibt es seit ungefähr 1000 Jahren, teils über 1000 Jahren, kontinuierlich an Macht zugewonnen und sind nie auseinandergebrochen, sind nie zerfallen. Die haben das gemeistert. Also sie haben dann diese Familienbindungen sehr, sehr stark nutzbar gemacht, untereinander. Und auch, sag mal, der größere Kreis der Oberschicht ist sehr familiär strukturiert, gerade bei den Anglos, also bei den letztendlich Angloamerikanern, beziehungsweise was die Welfen, Wettiner, Reginare da geschaffen hatten. Also guckst du in die etwas höheren Kreise von Britannien oder in die USA, die sind alle irgendwie miteinander verwandt, verheiratet, verschwägert und viele mögen sich auch einfach richtig. Und sie haben einfach ein sehr hohes Niveau, das heißt, sie haben wirklich Spaß miteinander, jetzt nicht nur auf kriminelle Art und Weise. Sie mögen dieselben Themen und fühlen sich alle mordsmäßig wichtig und so und heiraten natürlich untereinander. Genießen ihr Geld, haben natürlich dann auch Spaß mit ihrem Geld, ohne dass sie jetzt halt eben zu schwach werden und zu abgedreht werden. Und gleichzeitig gelang es halt eben dann in der Masse der Bevölkerung, Bindungen zu zerstören und Bindungen zu schwächen. Das heißt, genau das, was die Oberschicht erfolgreich macht, genau das hat man der Masse ausgeredet, beziehungsweise der Masse ausgetrieben. Und was man jetzt halt so in den letzten, ja, vielleicht 100 Jahren oder in der Praxis gesehen hat, vermehrt, vorher war es ja hauptsächlich Theorie, also der Sozialismus. Sozialismus war nie was Neues. Es ist nur Überbesteuerung und Überregulierung. Und man hat einfach darauf gezielt, dass Bindungen, also gesunde Bindungen verhindert werden in der Bevölkerung. Dass die einzige Treue gilt dem System. Die einzige Treue gilt dann der Regierung, diesem Konstrukt und irgendwelchen ideologischen Regelwerken und so. Und ansonsten darf es in der gewöhnlichen Bevölkerung keine gesunden Bindungen geben. Sozialismus ist nicht die einzige Fassade für sowas. Ich meine, es ist immer, wenn jemand kein Sozialist ist, dann denken sie ja häufig, sie haben dieses Problem nicht in ihrer ideologischen Gemeinschaft. Diese ganzen Bindungsstörungen und so weiter. Das kannst du überall finden, weil jede Art von Regime, egal welche politische Ideologie, welche Fassade man hat, jedes Regime kann die Bindungen in der Bevölkerung zueinander stören, gesunde Bindungen verunmöglichen. Ja, und wir sehen halt einfach, also gerade in Deutschland, ich bin jetzt nie besonders warm geworden mit den Deutschen. Es ist jetzt auch nicht wirklich überraschend nach so vielen Jahrhunderten Dauerkrieg und Wiederkrieg und Wiederkrieg und dann Weltkrieg und dann nochmal Weltkrieg und so. Das hinterlässt einfach natürlich gravierende Spuren. Und wenn man das dann eben noch künstlich dieses Problem verlängert und künstlich komplexer macht, dann kriegen wir eine Situation, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, Leute wachsen auf mit ihren Eltern, himmeln erstmal ihre Eltern an, als kleine Kinder, wenn die Eltern nicht von vornherein eine komplette Katastrophe sind, was auch sehr häufig vorkommt, himmeln dann die Eltern an, aber sobald die Kinder dann irgendwie so 10 Jahre alt sind, merken die Kinder, wie verstrahlt und komisch ihre Eltern sind. Also, was für gravierende Mängel die Eltern haben. Und dann findet so dieser Absonderungsprozess statt. Und oftmals vertragen sich Geschwister untereinander auch nicht. Andere Verwandte bedeuten einem dann auch irgendwie nichts und so. Und dann bist du mit der Schule fertig. Und während der Schulzeit ist es so ein Problem mit Freundschaften. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit dem schlimmstmöglichen Tinder-Online-Dating. Also so Online-Dating ist ja häufig so, dass da keine... Also beim Online-Dating kommen ja häufig keine richtigen Bindungen raus, sondern man hat halt irgendwie so eine Liste an Kandidaten. Das ist wie so eine Playlist in Netflix oder bei Amazon Prime. Das heißt, du hast so eine Liste zusammengestellt, was in die engere Auswahl kommt und dann hast du halt so oberflächliche Beziehungen, mal mit dem einen, mal mit dem anderen. Keine richtig enge Bindung. Und wenn jemand halt aus einer Liste rausfällt, dann kickst du den einfach da raus aus der Liste und teilst dem nicht mal mehr irgendwas mit. Das ist das sogenannte Ghosting. Also du sagst nicht mal, okay, pass auf, also ich habe drüber nachgedacht und irgendwie sind wir zu unterschiedlich oder aus verschiedenen Gründen ist es einfach nicht zielführend oder sinnvoll, hier so eine Art Freundschaft oder was auch immer fortzusetzen. Wir werden einfach getrennte Wege gehen und ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft, sondern man redet einfach gar nicht mit diesen Leuten. Man meldet sich einfach gar nicht mehr und ist und derjenige ist für einen einfach gestorben. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen, da sieht man einfach häufig, dass da nicht so die Freundschaften bei rauskommen, sondern das ist wie beim Tinder-Online-Dating. Man hat halt so eine Liste an Kandidaten an der Hand. Man macht mit denen ab und zu mal was freundschaftlich und wenn es aber opportun ist, lässt man sie fallen. Oder wenn man jetzt plötzlich ein neues Interesse hat, man sich ein neues Hobby, neue Szene und so und dann passen die alten Bekanntschaften nicht mehr rein, dann lässt man die einfach fallen. Oder man hintergeht diese Leute richtig und redet die schlecht und reiht sich in so eine neue Gruppe ein mit einem Gruppennarzissmus und einem narzisstischen Anführer und dann attackiert man noch so die ehemaligen Bekanntschaften, die ehemaligen Freunde. Und nach dieser Kindheitserfahrung, was die meisten halt so haben, natürlich längst nicht alle, aber es ist halt einfach zu häufig und dann ist man mit der Schule fertig und dann landet man so in der Welt, ja, ziehst in irgendeine neue Stadt oder was oder deine Freunde ziehen weg. Man geht studieren oder halt irgendwo gleich arbeiten und so und dann lernt man erstmal wieder neue Leute kennen, die ähnliche Schulerfahrungen haben und viele sind dann auch einfach bindungsgestört. Und dann geht's halt einfach so nach Kategorie. Oh, man ist vielleicht selber ein total langweiliger Spießer und man sucht sich halt dann auch totale Spießer raus und wehe, jemand ist nicht spießig genug. Ja, oder man zählt zu einer anderen Kategorie und hat dann auch so eher oberflächliche Freundschaften. Und irgendwann wird jemand ungewollt schwanger oder vielleicht sogar gewollt schwanger und es wird geheiratet und so. Man kann andere Menschen aber gar nicht richtig einschätzen, weil man sich dann nie richtig eingelesen hat. Und dann hat man Ehepaare und die haben dann Kinder. Und wenn halt eben dann die Eltern schon keine richtige dauerhafte Bindung haben, das heißt so nach 2-3 Jahren ist die Luft raus oder vor allem wenn dann die Kinder da sind, ist dann sowieso schnell die Luft raus aus einer Ehe, aus der Beziehung und dann lebt man so nebeneinander her. Und dann, die Kinder merken das erstmal nicht, aber dann sind die Kinder irgendwann 10 Jahre und merken dann irgendwie, dass mit den Eltern irgendwas nicht, dass gewaltig was nicht stimmt. Und so setzt sich das dann fort von Generation zu Generation zu Generation. Und auch wenn du so nicht so ein Erwachsener bist und es dann kann es auch wirklich sein, dass einfach dann politischer Aktivismus eben halt Bindungen zerstört oder halt komische Bindungen schafft. Also zum Beispiel, wir haben es ja gesehen, in der Corona-Pandemie, Familien brachen auseinander, Freundschaften brachen auseinander oder halt irgendwie lose Bekanntschaften brachen auch total auseinander. Das heißt, wir haben es ja selber erlebt. Das heißt, plötzlich ist man dann für manche Leute gestorben wegen einem Thema, wegen einem hochkomplexen Thema. Und es gibt tausend wichtige Themen. Aber wegen dem einen Thema, weißt du, dann hassen die dich dann oder sie ghosten dich. Das heißt, also entweder wird man dann beschimpft oder man hört nie wieder was von denen. Die erklären das nicht mal so richtig. Und gerade, ich meine, ich habe 17 Jahre lang, seit 17 Jahren habe ich natürlich ein Auge drauf auf Aktivisten, gängige Aktivisten und deren Publikum. Also es ist nicht nur halt die eine Szene oder die andere Szene, sondern ich schaue mir das halt in allen möglichen politischen Sphären an. Und das ist halt einfach ziemlich krass, wie bindungsgestört Leute sind und halt eben dann falsche Bindungen schaffen, basierend auf ihrer Ideologie oder was, und halt eben manchmal werden bestimmte Bindungen einfach gelöst und zerbrochen aus blödsinnigen Gründen. Also das ist etwas, was man halt im Auge behalten muss, und je mehr man sich halt von der Gesellschaft angeödet fühlt, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum die allermeisten Leute Alkohol trinken, nicht weil man einfach da besser abschalten kann und halt einfach auch wie auf Knopfdruck halt irgendwie im Feierabendmodus ist und mehr Spaß haben kann, sondern Alkohol ist halt zuverlässig. Ja, er ist immer verfügbar, ist immer für dich da und die Wirkung ist immer vorhersehbar und so, und genauso wie das Internet. Das Internet ist immer da, man hat alle möglichen sich Entertainment-Sachen und Online-Tabs und politisches Entertainment und so, politischen Aktivismus, das ist immer da und es ist immer zuverlässig, und Leute entwickeln halt einen gewissen Suchtfaktor, und man kann eben dann auch online alles, also eine Bindung plötzlich beginnen, man geht zu einer neuen Telegram-Gruppe dazu, oder man geht da einfach schnell raus, oder man wird rausgeschmissen. Ja, also das ist ein Riesenproblem hier, also in Deutschland wie auch anderswo, aber in Deutschland fällt es mir halt wirklich dann extrem auf, also diese extreme Bindungsgestörtheit. Und man kann sich ja vorstellen, die Eliten verfügen über die besten Wissenschaftler, das heißt die Oberschicht, denen gehört ja letztendlich dann die ganze Wissenschaft von Belang, und man hat Bindungsstörungen oder auch gesunde Bindungen total gut verstanden und kann das halt eben auch gegen die Bevölkerung einsetzen, also wirklich als Waffe einsetzen. Was mir auch wesentlich klarer ist heute als damals, ist dieser Hang, der einfach generell existiert, zum Narzissmus. Also es geht nicht einfach nur um einen Prozentsatz der Bevölkerung, die halt wirklich eine pathologische Störung hat, also die halt wirklich anders denken als der Rest von uns und ganz anders ticken und das einfach verdecken können, übertünchen können und so weiter. Das ist nicht nur ein Krankheitsbild. Das ist jetzt nicht nur so, dass halt dann viele den Falschen dann hinterherlaufen, weil zu viele Leute sind irgendwie langweilig und sich Narzissten, Psychopathen wirken dann vielleicht dagegen so spannend und mitreißend. Zeigen die Initiative und wirken so visionär. Da spielt noch was ganz anderes mit rein. Und zwar, gerade wenn man so ein Teenager geworden ist, dann begreift man ja, wie kaputt die Eltern sind oder halt einfach dysfunktional die Eltern sind und andere Verwandte sind und die Lehrer, oh Gott, die Lehrer sind häufig dysfunktional und die Politiker, man kriegt als Teenager mit, wie kaputt die Politiker sind und die ganzen Kriege auf der Welt und Umweltverschmutzung und hast du nicht gesehen. Und dann merkst du als Teenager halt häufig dann auch, du merkst als Teenager, wie kaputt auch viele deiner Altersgenossen sind. Und es ist jetzt nicht nur pure Boshaftigkeit oder einfach dieses sich mitreißen lassen von Narzissten, das dazu führt, dass halt dann Leute fertig gemacht werden, die einfach erstmal Pech hatten. Ja, das heißt, jemand ist zu klein, zu dick, Brille, dies, das, hat einfach Pech mit seinen Eltern und so. Dieses Bullying, dass Leute einfach nur runtergemacht werden, das steckt auch ein gewisses Maß an Panik dahinter. Also bei den Leuten, die sich dann halt mies verhalten gegenüber anderen Leuten. Das ist etwas, was ich so noch gar nicht in der ganzen Tragweite begriffen hatte. Also das heißt, man fürchtet sich als Teenager vor quälender Langeweile, vor Dysfunktionalität, das ist das Grundlegende, dass man einfach grundlegend nicht funktioniert als Mensch. Und man fürchtet sich auch vor richtig krasser Boshaftigkeit, also richtiger Psychopathie. Und das heißt, man fürchtet sich so sehr vor diesen Dingen, dass wenn man sie sieht, will man sie kaputt machen. Also eine Art der Verteidigungsmechanismus. Das heißt, wenn so eine Clique halt existiert und die Gruppe wirkt halt irgendwie dynamisch und der Anführer wirkt dynamisch und so, dann ist die Mitgliedschaft in der Gruppe halt natürlich exklusiv. Nicht jeder darf da Mitglied werden und man macht halt Leute fertig, die dann außerhalb der Gruppe stehen und so. Häufig steckt da einfach auch wirklich Panik dahinter. Man möchte nicht, dass die Gruppe irgendwie abdriftet ins Langweilige, ins Leblose oder ins Dysfunktionale. Ja, das heißt mal, also viele Teenager haben wirklich so eine Panik davor. Sie wollen einfach alles attackieren, was in diese Richtungen geht, attackieren, was ihnen Angst macht. Bestimmte Prozesse haben ja die Angewohnheit, sich zu verstärken. Das heißt, wenn jemand stark und dynamisch wirkt, dann schwingt er auch immer so die Erwartung mit oder die Hoffnung mit, dass derjenige und seine Unterfangen oder was und seine Gruppierung, dass das immer stärker und stärker und stärker wird. Und man kennt es ja von Aktivismus oder halt von der Finanzwelt oder Entertainment. Wenn jemand halt abgeht und so, dann kriegt er immer mehr Fans und mehr Geld und immer mehr und mehr und mehr. Und genauso geht das auch in die andere Richtung. Wenn man halt eben jemanden hat, der bestimmte Schwächen aufweist, bestimmte Probleme aufweist, das geht dann meistens immer weiter und weiter abwärts. Ja, und viele haben einfach eine unglaubliche Panik davor, wegen dem generellen Zustand der Gesellschaft, eine Panik vor jeder Art von Schwäche. Und wenn sie Schwäche irgendwo sehen oder auch nur riechen, dann attackieren sie denjenigen, der irgendwie diese Schwächen aufweist. Oder sie halten sich von dem fern, als hätte derjenige die Pest. Weil man einfach nicht, einfach diese Panik davor hat, dass man halt eben selber vielleicht dysfunktional wird oder todlangweilig wird, leblos wird. Also man muss einfach seine Fähigkeiten verbessern, sich verbessern zu können. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die man haben kann. Also, dass man Strukturen, Mechanismen entwickelt, wie man sich konstant verbessert. Jetzt nicht über Nacht, jeden Tag ein bisschen besser. Hier was verbessern, da was verbessern, da was verbessern, da was verbessern. Anderen Leuten helfen, sich zu verbessern und die können einem dann wieder zurückhelfen und so weiter und so fort. Ja, das ist unglaublich wichtig und man muss halt eben dann auch gut andere Leute einschätzen können, sich selber einschätzen können. Also zum Beispiel, manche haben da einen völlig verstellten Kompass. Das heißt, die denken dann zum Beispiel, der Otto Normalbürger ist irgendwie das Hinterletzte und man muss alles immer anders machen als der Normalbürger. Und irgendwelche narzisstischen Rattenfänger-Influencer wirken dann halt wie die geborenen Anführer, die halt dich dann in die Erlösung führen und die Welt retten und so. Und so ist man dann in der Illusion. Ja, man lebt in der Illusion, man sei jetzt Teil einer starken Gruppe und einen starken Anführer. Und die Illusion ist halt eben dann auch, dass halt eben diese Gruppe und diese starken Mechanismen sich immer weiter verstärken und es wird alles immer stärker und stärker und stärker. Ja, das heißt, es ist an und für sich gut erforscht und klar, was wir Leute, was wir Menschen wollen, was wir brauchen, um halt glücklich zu sein und produktiv zu sein. Das heißt, wir wollen selber stark sein, wir wollen halt in einer Gruppe zusammen sein mit starken Leuten, wir wollen Respekt kriegen, Freundschaft kriegen von Leuten, die stark sind. Das brauchen wir, um glücklich zu sein. Und erstens wird das halt da natürlich von der Oberschicht verhindert, ja, an allen möglichen Ecken und Enden, so gut sie es machen können. Und andererseits bietet man uns diese falschen Illusionen an. Also diese Täuschungen, ja, diese dieses Mimikry. Also man gibt uns zum Schein das, was wir wollen, ja, und denkst dann, wow, ich bin in einer tollen Gruppe drin und starke Anführer und wir haben das ganze Wissen und unsere Gruppe wird immer stärker und stärker und stärker werden. Ja, und du kriegst dann halt Zuspruch von anderen Mitgliedern der Gruppe, natürlich nur online, ja, und fast alle, die da online aktiv sind, sind halt auch irgendwie bindungsgestört, ja, wie halt die meisten Menschen, oder bindungsgeschwächt. Aber du denkst halt, du bist in einer ganz tollen Gruppe, dein Anführer ist ganz toll und du kriegst Respekt von deinen tollen Gruppengenossen. Ja, und dann bist du halt zufrieden und so weiter und so fort, aber halt nur oberflächlich, weil du halt dann im Laufe der Zeit natürlich dann merkst, dass deine Ziele nicht verwirklicht werden, dass deine Interessen nicht wirklich verfolgt werden und je mehr du dich auseinandersetzt mit halt bestimmten Gruppenmitgliedern, also gerade so ja, bestimmte Arten von Aktivisten, je mehr merkst du, wie dysfunktional die eigentlich sind. Also also wenn jemand irgendwie so in typischen Verschwörungstruther-Aktivistenkreisen unterwegs ist, um sich von diesem Aktivismus zu kurieren, gibt's manchmal fast nur die eine Möglichkeit, nämlich derjenige muss einfach wirklich in seinen Aktivistenkreisen am hautnah am eigenen Leib erleben, wie schlimm diese Aktivistenkreise wirklich sind. Ja, also das heißt, nichts kuriert dich schneller oder gründlicher von einem Aktivismus, als eine gewisse Zeit in einem Aktivismus zu verbringen. Ja, es gibt so viele Verschwörungstruther-Aktivisten und so, das hängt ja alles mit den Republicans und Russen auch zusammen und so. So viele Aktivisten, die eigentlich schon längst am Durchdrehen sind, die eigentlich fast alle anderen Aktivisten verachten, die meisten zumindest auch das Publikum verachten. Und und wir sehen jetzt halt irgendwie, wie dann manche verstrahlten Aktivisten sich jetzt, also nach 2,5 Jahren Corona-Pandemie, immer noch drüber streiten, ob es jetzt Viren gibt oder nicht. Also irgendwelche bindungsgestörten, unattraktiven, in vieler Hinsicht unattraktiven Leute fetzen sich auch noch untereinander um die Frage, ob es jetzt Viren gibt oder nicht. Ja, und dann, also die Corona-Pandemie hat da einiges zerstört, also bei den Aktivisten. Das heißt, so viele hatten sich nach einer Woche zerstritten und streiten um Marktanteile, auch mit unfairen Mitteln und so, bekämpfen sich gegenseitig. Also das ist halt einfach dann, ich versuche halt den Leuten auch immer wieder zu erklären, was halt von diesen scheinbaren Führungsfiguren zu halten ist. Ob jetzt Trump oder Putin oder Elon Musk, ja, das heißt, du musst den Leuten erstmal erklären, was die Realität ist. Du bist da nicht Teil einer besonderen Gruppe und das wird nicht die Ergebnisse haben, die du dir vorstellst. Das ist oftmals einfach ziemlich erschütternd. Also gerade wenn man halt irgendwie dann mal systematisch vorgeht und man merkt, wie schlimm es um die Leute bestellt ist. Also wie bindungsgestört die Leute sind und wie dysfunktional die Leute sind oder teilweise leblos langweilig die Leute sind. Das ist schon wirklich heftig. Aber das führt keinen Weg dran vorbei, dass dann einfach, dass die Leute halt diese Situation kapieren und endlich mal anfangen, bessere Bindungen zu haben. Also gesunde Bindungen sind unglaublich wichtig und es überschneidet sich ja, oder es ist eigentlich der bessere Aktivismus. Ich sage ja nicht, man soll jetzt Politik irgendwie außen vor lassen. Ich sage nicht, man soll sich nur noch um seine persönlichen Belange kümmern. Ganz im Gegenteil. Aber persönliche Belange sind von unglaublicher Wichtigkeit und genau deswegen werden solche Bindungen ja auch immer gerne torpediert von oben mit sichtbaren und unsichtbaren Mitteln. Also, das war's für heute im Rahmen unserer Sendung Recent News. Wir sind zurück irgendwann im Laufe der Woche, gegebenenfalls irgendwelche separaten zusätzlichen Videos. So, wir versuchen da natürlich dann mehr zu produzieren, auch kürzere Sachen und so weiter. Schauen Sie rein, recenter.com, shop.recenter.com und recenter.media, unsere eigene Plattform. Für unseren Content, Sie finden auch natürlich dann das Recenter Abo bei uns im Shop und meine Bücherreihe über die tiefsten Geheimnisse der Supermächte. Schauen Sie rein. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für die Unterstützung. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.